ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
So, liebe Lolle, lass uns am Wochenende mal wieder schön geschmeidig Korntampons klinken.
Das steht da nicht. Walla, Bruder, mach nicht so. Das steht da nicht.
Doch.
Simon, einen wunderschönen guten Abend.
Bei dir vielleicht. Hier ist ein schöner guter Morgen angesagt. 10 Uhr morgens in Portland, Oregon, aber wie ich sehe, 19 Uhr und eine Minute in wo auch immer du bist.
Bremen, Deutschland.
Ach, der feine Herr.
In der guten alten Heimat. Ja, ja, da sind wir zu Hause. Also wir sind im alten Zuhause, hier bin ich natürlich nicht mehr zu Hause, aber ja, ich bin hier in Bremen tatsächlich und deswegen ist unser Zeitabstand nicht mehr wie zu Hause, nachdem du fluchtartig Florida verlassen hast, nicht nur mehr 3 Stunden, sondern jetzt mittlerweile 9 Stunden Zeitunterschied. Also du bist de facto gerade aufgestanden und bei mir als sehr alter Mann mittlerweile ist natürlich jetzt bald wieder Fallezeit, ne?
Ja, ich bin natürlich schon vor 2,5 Stunden aufgestanden, ich bin ja Frühaufsteher.
Ich auch. Wann stehst du auf?
7.30 Uhr, also Frühaufsteher ist vielleicht schon, also ich bin, ne, für jemanden mit einem...
Doch, das zählt noch als Frühaufsteher.
Ja, für jemanden, der sich die Zeit frei einteilen kann, würde ich sagen, ist 7.30 Uhr ziemlich früh.
Dasselbe bei mir, eigentlich total pervers, ne, dass man irgendwie sein Leben lang früher, also du warst, hast ja früher auch das ein oder andere Gerät geraucht und warst genau wie ich leidenschaftlicher Kiffer, dass man sich mal überlegt hat, so ey, und dann steht man freiwillig... immer um 7.30 Uhr auf und auch, weil man von alleine aufwacht. Das ist ja das Perverse.
Ja, stimmt wohl. In der Teenagerzeit, also vor meinen 10 Jahren Straight Edge, war ich auf jeden Fall auch gut an der Tüte so. Beziehungsweise als ich bei meinem zuletzt angesprochenen Grufti-Kumpel gewohnt habe, der immer Bon geraucht hat, irgendwie 17 Mal am Tag. Ja, da war ich schon auch mal ein bisschen länger im Bettchen oder auf der Couch, wo ich bei ihm gepennt habe.
Ich habe das schon mal erzählt, aber meine schönsten Zeiten, wo ich mich gerne dran erinnere, war, da habe ich eigentlich noch so bei meinen Eltern gewohnt und da habe ich halt immer nur so Assi-Jobs, da war ich gerade mit der Schule fertig und dann, also das war für mich immer auch so die produktivste Zeit, ich erinnere mich, habe ich ganz viel Musik geschrieben und gemacht ohne Ende und getan, hast du nicht gesehen und da war dann immer so zwischen, ja keine Ahnung, ich bin so um 10, 11 zur Ruhe gekommen abends und dann auch immer bis 4, 5 wach geblieben und die ganze Zeit in meine schwarzen Büchlein geschrieben und Musik aufgenommen auf meinem schönen 4-Spur-Kassettenrekorder.
Ja, ich hatte tatsächlich richtig arge Schlafstörungen für lange Zeit, bestimmt für, gut 10 Jahre, 15 Jahre oder so. Und von daher, oha. Ja, die waren ziemlich brutal. Also ich konnte oft gar nicht pennen vor... 4, 5 Uhr morgens, aber nicht so freiwillig, sondern ich lag dann so um Mitternacht im Bett und dann konnte ich 5 Stunden lang nicht pennen und habe die Krise bekommen. So war eigentlich jede Nacht, war auch nicht so geil. Aber das war dann auch vor allem in der Zeit, in der ich Straight Edge war und ich glaube, hätte ich vielleicht gekifft einen vorm ins Bett gehen, wäre es vielleicht besser gewesen.
Keine Ahnung, sehr, sehr lange nicht gemacht, über 17 Jahre oder so, eigentlich eine Schande. Mhm. Ja, ich habe neulich vorgestern oder gestern mit meinem Vater zusammengesessen, hier auf Hausbesuch, ne, in der alten Heimat und dann sagte er, er hat ja auch neulich Geld gespendet für unseren Podcast, ne?
Ja.
Applaus und da sagte er so, er erfährt so viele Sachen, die er nicht über mich wusste, die ihm nicht so klar über mich waren und ich konnte der Situation nicht ganz genau entnehmen, ob das irgendwie wertend gemeint war oder ob und dann habe ich ihn auch gefragt, ob er nun erschrocken sei, weil er so viele Dinge nicht über mich wusste. Und er meinte, nee, das wertet er nicht. Das ist nur einfach so, er hat viele Dinge einfach nicht mitgeschnitten. So. Und dann meinte ich, ja, aber das ist doch auch ein bisschen Sinn der Sache, dass die Eltern nicht mitkriegen, was so ihre 17, 18, 19-jährigen Kinder, junge Menschen im Haus so machen. Man ist, ohne das vielleicht wirklich zu wollen, ist ja nicht unbedingt die höchste Prämisse des jungen Menschen, der noch bei seinen Eltern wohnt, dass das eigene Leben total transparent ist. So. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ich glaube, das hat er verstanden. Also no hard feelings. Liebe jungen Eltern da draußen, eure Kinder mögen euch trotzdem, auch wenn sie nicht euch alles erzählen.
So sieht's aus. Ja, einen ähnlichen Kommentar hat meine Mutter letztens gemacht. Ich glaube, als ich vom Schuleschwänzen erzählt habe.
Ja. Und ich habe ja nun wirklich ein paar echte Dinger rausgebracht. Ja, ich meine, rausgehauen, du ja auch. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass ich ein reifer Mann bin und ich nicht einsehe, mich in meinem eigenen Podcast aus Angst, dass das Leute hören könnte, zurückzunehmen. Das ist hier meine und natürlich Simons Seelen-Striptease-Nummer. Das ist unsere Therapie-Session. Deswegen reden wir über alles, worauf wir Bock haben.
So sieht's aus, genau. Da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Was geht's? Wie ist Deutschland bisher? In Bremen? Wie ist es drüben?
Es ist natürlich hier, ist auch immer irgendwie, ist immer doch viel mehr Arbeit, als man eigentlich so Bock. Man kommt immer rüber oder man denkt, man kommt rüber und das ist dann immer alle Halligalli und so, aber irgendwie ist dann doch nur Arbeit. In erster Linie bin ich rübergekommen, um zu proben und so weiter und so fort. Das war dann so ein bisschen schwierig, weil es hier und da Corona-Fälle gab, hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Vielleicht kriege ich das als verblendeter Floridianer ja auch nicht mehr so richtig mit, aber gefühlt hat hier jeder anderthalbte Covid gerade so und dementsprechend renne ich die ganze Zeit mit der Maske rum und versuche mich nicht anzustecken, weil dann wäre der ganze Trip ganz schnell umsonst gewesen. Sind sowieso bisher die ganzen Proben mehr oder weniger ausgefallen, weil bei Irinsch im Umfeld gab es Covid-Fälle, dann musste der in Quarantäne und all so ein Scheiß und deswegen machen wir jetzt auch vorsichtig so. Ich habe da auch gar nicht so wahnsinnig Schiss vor, ich habe nur einfach keinen Bock da drauf und es ist halt auch nervig, dass die Fluglinie einen nicht mit zurücknimmt, wenn man dann einen Negativtest hat, deswegen ist das sehr ärgerlich. Dementsprechend mache ich hier so ein bisschen auf easy und ansonsten ist immer schön. Ich bin ja gerne in Bremen. Ich bin auch in Hamburg total gerne. Habe ich ja auch ewig gewohnt, bevor ich in die USA gegangen bin. 7 Jahre Hamburg oder so. Ich bin hier gerne zu Hause. Manchmal ist das so ein bisschen zwiespältig. Ich weiß nicht, wie du es in Berlin erlebst. Ich bin da aber auch, glaube ich, einfach schlechter als du. Ich mache mir sehr viel Freizeitstress, weil ich alles und jeden treffen will, alles mitnehmen will, jede nostalgische Kurve nochmal extra gehen möchte und so. Und das endet dann manchmal so ein bisschen in Frustration, weil man einfach merkt, dass die Zeit natürlich auch nicht stehen geblieben ist. So, man will ja auch seine alte Heimat zurück. Die gibt's aber so nicht mehr. Es gibt ja Zeit und Menschen entwickeln sich ja immer nur eine Richtung nach vorne. Nicht immer zum Besseren, aber trotzdem immer nur in eine Richtung. Und man selber ist dann ja so ein bisschen Kind geblieben, kennst du bestimmt auch. Und eigentlich will man genau das wiederfinden, was man mal verlassen hat.
Ja, kann ich super nachvollziehen. Geht mir ähnlich, wenn ich in Berlin bin. Also Stress mache ich mir nicht unbedingt so viel. Ich muss auch sagen, du hast natürlich jetzt noch den entscheidenden Faktor, dass Manta ja auch vor allem in Deutschland eine große Band ist so und ihr dann auch da viel zu tun habt mit der Band so. Und das ist natürlich eine Sache, die mir nicht passiert, wenn ich nach Deutschland rüberkomme. So, ja, weil ich habe halt keine deutsche Band. Das heißt, wenn ich rübergehe, ich kann ein bisschen mehr den Freizeit-Indianer machen und einfach genau die ganzen Touren, die du gerade beschreibst, die man gerne machen will, Spaß haben mit Freunden, Nostalgiekurven, irgendwie mitnehmen und sich nicht so sehr stressen. Deswegen, da habe ich vielleicht ein bisschen Vorteil.
Bei mir gestaltet sich das ja auch schwierig oder bei uns Manta ist natürlich, wir können eigentlich kaum mehr ungestört mal in eine Bar oder so gehen. Ne? Es sind Fans überall. Wir müssen auf der Straße Babys küssen, Autogramme schreiben. So, ne? Also das ist natürlich völlig. Du, das ist eigentlich, also das ist ein Wahnsinn, was wir hier mitmachen. Wir können hier eigentlich nicht mehr ungestört Mensch sein. So, ne? Nee, das ist natürlich überhaupt nicht so. Das ist überhaupt nicht der Fall und das ist auch gut so. Dafür ist die Band und es ist auch, so kommen wir gleich drauf, natürlich nicht ganz unähnlich unseren Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben. Aber ansonsten, ja, was liegt so an hier? Du weißt ja, die Leute da draußen, der ein oder andere, ich habe gehört, der ein oder andere Manta-Fan hat sich hier natürlich auch in unserem Podcast verirrt und wird vielleicht jetzt, wo die Sendung gerade ausgestrahlt wird, vielleicht auch schon mitgeschnitten haben, dass die Gerüchte wahr sind. Es kommt eine neue Platte und zwar faustdick. Es wurde schon announced, wir haben mit Metal Blade, sagt man, wir haben mit oder bei Metal Blade gesigned.
Glückwunsch.
Haben auch viele nicht kommen sehen. Ich bedanke mich. Bisher fühlt es sich sehr gut an. Ich hoffe, das bleibt so, dass die werten Damen und Herren in Deutschland und im US-Office und im UK-Office sich auch zukünftig Mühe geben, dem Künstler zu pleasen und Belief zu zeigen, um mal so ein paar Plattenfirmen-Plattitüden rauszuholen. Aus den goldenen 90er-Major-Jahren Belief zeigen und Ja, das ist natürlich, ne, da gibt es natürlich ultra viel zu tun hinter den Kulissen. Es war wirklich, du hast es direkt, also eigentlich fast mehr als alle andere, weil gerade in den USA, wenn ich da der Einsiedler bin und Musik schreibe und mir so Sachen für die Band ausdenke und im Hintergrund die Fäden ziehe und in meinem Elfenbeinturm sitze. Was bedeutet das eigentlich, das Wort Elfenbeinturm? Ist das irgendwie, ist das irgendwie konnotiert mit irgendwas? Oder ist das
guck mal doch mal
einfach
nach.
Nur ein cooles Wort? Nicht, dass ich hier was Falsches gesagt habe, hier Cancel Culture und so, ne? So, also. aber ich guck du mal nach, ich rede einfach weiter.
Genau.
Simon kriegt das natürlich in erster Linie mit. Ich war eigentlich ein ganzes Jahr damit beschäftigt, Mucke zu schreiben. Die Platte aufzunehmen war mega anstrengend wegen dieser ganzen Covid-Geschichte. Wir mussten die Drumspuren in Deutschland aufnehmen, mehr oder weniger mit mir am Telefon. Dann habe ich die ganzen Gitarren in meinem Haus in Florida aufgenommen. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland geflogen, habe da mit Irinsch die Vocals gemacht und dann wieder zurück nach Florida, um das Ding zu mischen, nur um es dann in Portland zu mastern. Also einmal ist die Platte schon um die ganze Welt gegangen und ich hoffe, sie dreht sich in nicht allzu ferner Zukunft, im Juli geht's los, auf dem einen oder anderen Plattenteller. Bei den Hörern und Hörerinnen zu Hause. Und wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf. Also es ist jetzt kein Gelaber. Es war richtig Hauen und Stechen, diese Platte aufzunehmen. Es war höchstgradig stressig und ungeil. Und ich glaube, man hört der das auch an. Und das finde ich fantastisch. So, es ist eine sehr, sehr dunkle, tiefe, traurige Platte geworden. ein bunter Abend für eine schwarze Republik. Ja. Und das war natürlich ohne Ende Arbeit. Hast du was rausgefunden im Internet?
Ja, habe ich. Der Elfenbeinturm ist die Metapher eines geistigen Ortes der Abgeschiedenheit und Unberührtheit von der Welt. Das passt ja sehr gut zu deinem...
Alter, besser geht gar nicht.
Zu deinem, so, Ding in Florida.
In meinen Elfenbeinturm passt, guckt nur einer rein. Das ist nämlich eigentlich manchmal Simon. Sonst ist die Tür zu. Und natürlich Erich. Und ansonsten, ja, ohne Ende Arbeit. Wie gesagt, du hast ja auch schon die eine oder andere Platte in deinem Leben gemacht. Du weißt, dass es mit dem Aufnehmen und Abmischen der Platte dann halt leider mitnichten getan ist. Gerade wenn man so DIY sozialisiert ist, wie du und ich das sind. Das heißt, dann geht die Scheiße eigentlich erst richtig los. Und wir reden hier nicht über Tage, Wochen oder Monate, sondern das ist auch gerne mal ein Jahr, bis der Schinken dann wirklich im Plattenregal steht oder so.
Ja.
Und das war auf jeden Fall amtlich. Aber wir freuen uns drauf. Ich kann noch nicht zu viel verraten, außer dass wenn diese Folge gestreamt wird, der Pre-Order geht am 7. April los. Und es gibt auf jeden Fall perverse Formate. Wir haben uns richtig, richtig viel Mühe gegeben. Das Ding sieht killer aus. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Wir haben zum ersten Mal das auch so eine Limited Box gebaut, einfach aus Bock, weil der Content cool ist und so. Also schnell sein, dranbleiben. Die neue Platte ist im Anrollen. So. Und ich bin total froh, und das ist das Allerschönste, das wirst du kennen, Simon, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Nichts ist schöner, als wenn das Master abgegeben ist, das Artwork eingereicht und Pre-Order ist raus, so, und das ist ein paar Monate vor VÖ, weil man, es liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand. Und das kennst du bestimmt, oder?
Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich konnte auch gerade die Nightmare-Platte für einen Mix abgeben. Was der erste.
Ist schon soweit.
Ja, ist schon soweit, ja. Und das ist auch immer eine große Erleichterung, wenn man die Arbeit aus der Hand gibt, gerade wenn man viel selbst macht, wie du ja weißt. Und ja, wir haben natürlich auch so gut wie alles selbst gemacht und lassen jetzt nur den Mix extern machen. Und das ist. Da die Platte streng genommen seit Anfang 2020 schon rumliegt, langer Prozess, aber jetzt ist mir auch auf jeden Fall erstmal ein Gewicht von den Schultern gefallen. Und klar, wenn man dann erstmal an dem Punkt ist, wo man das so richtig abgibt ans Label und die Sache dann anfängt, veröffentlicht zu werden und so, das ist auf jeden Fall auch immer ein ganz gutes Gefühl. Aber davor, diese ganze Phase zwischen Album fertig und Veröffentlichung ist auf jeden Fall, die macht keinen großen Spaß irgendwie. Das macht erst Spaß, wenn... So richtig Spaß macht's erst, wenn man es tatsächlich irgendwie, wenn dann dieser Feedback-Loop entsteht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Außer der ist negativ.
Also ich muss sagen, jetzt ist natürlich, kommt natürlich so Interview-Marathon und so. Das muss man sagen, klar, das machst du halt, das gehört halt dazu. Es gibt sicherlich auch Bands, die sagen, ey, ich mach das nicht, ich bin mir zu fein dafür. ich finde es gut, wenn Leute über die Musik sprechen wollen und drüber reden wollen. Ich freue mich über Feedback. So, das natürlich, dann nimmt man das auch mit und freut sich natürlich über das Interesse der Magazine. So, das ist ja auch über die Jahre ein bisschen gewachsen. Das ist ja immerhin schon das vierte Manta-Album. Wer hätte das gedacht? Aber insgesamt finde ich das eigentlich, wie du sagst, du findest es nicht, ich finde, es ist die angenehmste Phase, so das, wo man nichts mehr in der Hand hat, so alle kreativen Sachen, das Artwork. Wir drehen jetzt noch den letzten Videoclip, wahrscheinlich direkt heute, wo die Folge jetzt gerade läuft, bin ich gerade auf dem Set und wir drehen den Clip. Wir haben schon zwei Dinger in Florida gemacht, werden die Leute jetzt ja sehen, am 7.4. kommt auch original das erste Video und ist pervers geworden, auf jeden Fall, also absolute Florida Darkness durch und durch. Wie gesagt, ich freue mich, dass jetzt alles irgendwie mehr oder weniger fertig ist und dass ich jetzt nicht mehr, du kennst das ja auch so, verschlimmbessern, da bin ich auch so gar nicht, mir muss man Dinge wirklich so aus der Hand reißen, damit ich dann nicht so lange ran rumdokter, bis ich es dann irgendwie beschissener mache, als es irgendwie einen Monat vorher war. Dementsprechend ist jetzt auch alles gut.
Ja, verstehe. Naja, 7. April sagst du, geht's los, ja? Fett.
Pre-Order 7.4. Ganz genau.
Super, ja. Ja, nö, sonst.
Ich hoffe auf deinen Support, Simon.
Du, ich habe bisher jede Manta-Platte gekauft, denn mich nicht alles irrt. Sogar die, wo ich mitgearbeitet habe, dran.
Du bist wirklich ein Ehrenmann. Ja, tatsächlich. Simon hat tatsächlich an zwei Dingern, du hast an der Coverplatte mit zu tun gehabt, an der Grunge Town Hooligans, als er sich an der Grunge Town Hooligans 2, dem letzten Manta VÖ und an der Spell-EP hast du mitgebastelt, richtig? Nee. Und du hast so Doppels und so. Also du hast so extra Vocal Takes noch definitiv mindestens ein oder zwei Tage bei dir gemacht in Tampa für die Modern Art of Setting a Blaze auch. Eigentlich warst du bei der Hälfte der ganzen Sachen beteiligt.
Irgendwie immer nur so ein bisschen. Ja, bei der Grunge Town Hooligans 2, ja, da habe ich dir nur so ein bisschen mitgeholfen. Das war ja bei dir, das würde ich sagen, zählt nur so halb. Ich kauf dann auch gerne die Platten. So, why not?
Ich kaufe deine VÖs auch.
Alles Klärchen. Ja, sonst.
Im Mediamarkt.
Ja, bitte, also sonst. Unter Mediamarkt geht gar nichts, ey.
Auf jeden Fall.
Ja, sonst heute ist Bandcamp Friday. Ich habe natürlich wieder eine Menge Zeug rausgehauen, aber ein cooles Tape von einer Band namens Abraham aus der Schweiz. Und heute kam die neue Meshuggah-Platte raus, die sehr langweilig ist, was mich nicht überrascht. Ja, und
ich habe gerade mit Meshuggah zu tun gehabt, so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, weil ich gestern mit unserer US-Promoterin einen Call in New York hatte und ich glaube, die macht auch gerade die Meshuggah-Promo und da wollte ich sie eigentlich fragen, wie das geworden ist, so, weil ich bin ja überhaupt kein Fan der Band, aber ich glaube, die findet die ganz super und deswegen habe ich natürlich jetzt versäumt, aber du sprichst es an. Es gefällt einem Alten, du mochtest Meshuggah durchaus ja mal gerne in gewissen Phasen, zu gewissen Zeiten, du bist nicht... beeindruckend.
Nee, ich finde die letzten drei Platten konsequent ziemlich langweilig, muss ich sagen. Aber was soll's? Man muss natürlich auch eins sagen, die haben mit ihrem Sound irgendwie ein Genre quasi erfunden, so, ja. Und ich meine, keine Ahnung, wenn man einmal irgendwie was neu erfindet und dann es extrem viele Leute gibt, die das kopieren. Keine Ahnung, wird vielleicht dann auch einfach irgendwann langweilig. So,
so ging mir das mit Eimersaufen, das macht ja jeder.
Das stimmt wohl, ja. Ätzend.
Apropos Eimersaufen, du hast gestern am Telefon schon wieder anklingen lassen, dass unser Eimer geklingelt hätte und es ist die ein oder andere Spende gab und die ein oder andere Nachricht, die in die weite Welt getragen werden soll. Willst du mal eben kurz loslegen, damit wir das auch abgehakt hätten? Weil wir haben versprochen, wer spendet, darf seine Meinung kundtun und sie wird auch vorgelesen. Auch heute wollen wir unser Wort hier nicht brechen.
Genauso sieht's aus. Ich habe mir auch dieses Mal, ich habe die Sachen einfach nur kopiert und gar nicht erst gelesen, damit es noch ein bisschen fresher ist hier heute alles. Fangen wir einfach mal an. Wir fangen an mit Sebastian Strotthoff. Der hat uns gespendet und sein Kommentar ist: Grüße an Roman aus Kiel.
Geil. Solche Leute schätze ich.
Ja, ich auch.
Und einfach so. Ich grüße Roman aus Kiel. Ich hoffe, der nächste geht in die Richtung. Ich grüße alle, die mich kennen.
Ja, doch, es ist vielleicht sogar einer meiner Lieblingskommentare bisher, einfach weil er.
Ganz ehrlich, ich würde so weit gehen, dass es vielleicht der Beste ist. Ich grüße Roman aus Kiel. Lass uns das mal auch, also ganz wichtig, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Simon, aber ich grüße auch Roman aus Kiel.
Ja, du, warum nicht? Wenn wir schon dabei sind, dann grüße ich einfach auch Roman aus Kiel. Roman in Kiel, es gibt sicherlich nur einen Roman in Kiel, dich grüßen wir.
Davon ist auszugehen.
Ja. Alles klar. Weiter geht's mit Steve.
Halt ihn hart, Roman.
Steven Söll hat gespendet und sagt, Curry King von Oma, habe ich richtig gehört, fühle ich Hanno und gönn Simon auch eine Packung. Beste Grüße aus München.
Auch gut. Das ist ein guter Start heute. Ich habe ein gutes Gefühl.
Ja, ich auch, ja. Hendrik Stein sagt, wer Pur-Merch trägt, muss auch Prinzen-Fan sein. Für Hannos Abendgarderobe am 6.8. in Leipzig hat er dir ein Prinzen-Shirt verlinkt. Ein Alles-nur-geklaut-Shirt. Für Simon gibt es auch eine Merch-Spende, wenn ihr wieder auf Tour seid. Macht weiter so. Viele Grüße, Hendrik. So, ich muss dazu mal was sagen.
Ja, bitte.
Enorm viele Leute haben gedacht,
Unmengen
von Leuten haben gedacht, dass wir diese T-Shirts tatsächlich getragen haben, obwohl ich mir größte Mühe gegeben habe, sehr schlechte Photoshop-Arbeit zu leisten. Leute, einfach mal ein bisschen genauer hingucken. Man sieht gerade, ich glaube...
Fake News.
Ja, auf jeden Fall. Ey. Ja, aber ist doch schön. Ist doch schön. Das heißt ja, dass
ich... Also es ist wirklich, es sah so beschissen aus und ich dachte auch, ich konnte es nicht fassen, dass die Leute, wo habt ihr denn diese T-Shirts her? Alter, was sind die Leute denn für Berichterstattungen gewöhnt? So, ey.
So ja, viel zum postfaktischen Zeitalter. Es ist sehr einfach mit sehr schlechten Photoshop-Jobs. Die Leute von...
Wir werden euch auch in Zukunft mit Photoshop auf dem Laufenden über echte Dinge, die wirklich wahrhaftig passiert sind, auf dem Laufenden halten.
Definitiv, ja. Aber ja, an die Prinzen musste ich tatsächlich auch denken, als ich diese Photoshop-Aktion gemacht habe. Von daher, Hendrik, gut mitgedacht. Robert Hiller... Sorry, Manu, du wolltest noch was bemerken.
Ja, mir gingen gerade die Prinzen mit ihrem Frontschwein, und das kann man, glaube ich, auch so sagen, Sebastian Krumbiegel durch den Kopf, ne, Alter. Das ist auch so eine der krassesten Sachen, die Deutschland mit hervorgebracht hat, ne. So, ich habe ein paar Interviews mit dem gehört und muss sagen, dass das kein unsympathischer Mensch ist, also versteht mich nicht falsch, aber als junger Punker hat man diese Band einfach wirklich leidenschaftlich gehasst. So, das muss man wirklich sagen, die Prinzen, das ist so, wer hört denn sowas?
Kartoffeln.
Ja, ja, ich glaube, so einfach ist es nicht in diesem Fall. So, wir machen mal eine Sondersendung zu den Prinzen. So.
Bestimmt.
Aber ja, harter Tobak, mit das Heftigste, finde ich, was es so an Sachen, also echt, ich habe die jetzt auch so alle vor Augen, ne? Hör mal auf.
Ja, ja, auf jeden weiter. Fall. Gerade Sebastian Krumbiegel mit seiner rot gefärbten Igelfrisur. Großartig.
Ja, und den gestreiften Leggings, Alter, so wie so eine Wurst in der Pelle, ne? Aber gut, jeder wie er mag.
Robert Hiller schreibt 1343 für AC/DC und damit Happy Birthday to Hanno und bisschen Schmotte für die Bierkasse. Danke für die
herrlich.
Schön, oder? Danke für die stets gepflegte Unterhaltung, Jungs. Bestes Zitat von Hanno hab ich immer noch im Kopf. So muss ein Sänger klingen. Jemand, der klingt, als würde er gerade abgestochen werden oder wäre gerade auf dem Weg, jemand anderen abzustechen. Aus Episode
21. Ich weiß nicht, wann und wo ich das
ja. Er sagt es genau. Episode 21, 1:01:23.
Okay. Also ich bin immer wieder erstaunt. Also ich weiß, keine Schleimerei und so, aber hier an dieser Stelle ist ein wirklich richtig dickes Dankeschön nochmal angebracht, Alter.
Ja.
Wir kriegen das wirklich in, also es sind wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die diesen Podcast hören, und wir freuen uns den Arsch darüber ab. So, und sowas ist einfach mega. Also es bringt mich an die Grenze der Tränen, der Rührung, wenn Leute sich so sehr damit auseinandersetzen. Und Simon, ich glaube, wir machen hier einen guten Job. Also müssen wir uns auch hier mal virtuell eben kurz auf die Schultern klopfen.
Machen wir so. Klopf, klopf.
Unsere erhobenen Hände sehen aus, als würden wir uns einen schönen Hitlergruß geben gegenseitig. Aber die Stimmung steigt. Oh man. So, ja, geil. Ich bin übrigens ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu, auch einfach bester Laune, weil ich bin nicht einfach nur in Deutschland und nicht einfach nur in der alten Heimat Bremen, sondern ich bin auch, weil ich keine Soundkarte oder so und kein Mic dabei habe. Ich bin bei keinem geringeren zu Hause in der Wohnung als, was glaubst du, wo ich gerade bin, Simon?
Drumroll bei, sag es.
Bei Buzzy zu Hause, bei meinem besten Freund Buzzy. Ich erwähne seinen Namen oft so. Und deswegen bin ich halt auch so, habe ich den Schalk im Nacken, weil wir haben natürlich den einen oder anderen Lacher auch schon erlebt. Lass mich überlegen. Oh, Alter, fast 34 Jahre Freundschaft, so, ne? Und deswegen ist die Laune heute auf dem Siedepunkt. Okay, weiter geht's, Simon.
Ist Buzzy denn zu Hause?
Nee, Buzzy ist im Pizza essen gegangen, weil er keinen Bock hatte, mir zuzuhören. Keinen Scheiß.
Okay, wirklich ein guter Mann anscheinend.
Das ist, ja, aber das ist eine wirklich gute Freundschaft. Also jetzt mal wirklich ganz kurz ernst. Ich finde, eine richtig gute Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man sich nicht immer Sachen zu sagen hat, dass man auch zusammen schweigen kann. Also Basi und ich, wir können wirklich auch einfach zusammen rumsitzen und nicht reden. Und bei manchen Leuten hat man dann, das kennst du sofort, das Gefühl, irgendwas liegt im Raum, unausgesprochen, irgendwas stimmt nicht oder so. Und Basi und ich, wir waren immer schon so, ich habe ja auch schon mal erzählt, dass, glaube ich, bis heute in 34 Jahren Freundschaft Basi mich nicht einmal angerufen hat und gefragt, ob wir was machen wollen. Ne? Das ist ja auch total geil. So. Aber er ist immer da, wenn ich ihn frage. Also so scheiße kann es nicht sein. Aber ja gut, dementsprechend, nö. Er ist einfach gesagt, ja, dann mach das mal. Viel Spaß. Und er ist eine Pizza essen gegangen. Vielleicht kommt er ja gleich nochmal rein. Wir wollten ihn ja mal einladen.
Genau, eine hoffentlich große, lange Pizza, denn ein bisschen wird das hier wohl dauern.
Auf jeden Fall.
Dominik Klimat, der auf jeden Fall schon häufig gespendet hat, hat auch wieder gespendet und sagt, Bier, Sekt und Selters für euch. Axt für mich, ihr habt mich wieder zum ESP-LTD-Jünger gemacht. Schau mal an.
Nicht schlecht. Das geht direkt natürlich so, pass auf, dieses Zitat, bitte gleich Screenshot, kannst du direkt an die lieben Sponsoren in Berlin schicken.
Genau.
Denn es geht ja auch alsbald in die nächste Staffel, so, also dementsprechend, er wird ja auch nicht der Einzige sein, sondern er spricht ja nur für eine ganze Generation von neuen Musikanten da draußen, die sich mit den ESP-LTD-Gitarren heutzutage schmücken, aufgrund vom Gear of the Dark Podcast, das wissen wir natürlich alle.
Das würde ich sagen, ist eine absolut realistische, knallharte Einschätzung. Er sagt, die M7 Bariton in Arctic Metal entfacht ganz neue kreative Ergüsse in mir. Geht's euch auch so mit neuen bestimmten Gitarren? Fragt er. Grüße aus dem Tal der Wupper.
Oh, da kannst du mal direkt was zu sagen. Ich weiß, dass dir das durchaus so geht.
Ja, manchmal. Also im Bestfall ist es so. Im Bestfall kauft man sich eine neue Gitarre und fühlt sich so inspiriert, dass man nicht aufhören kann, das Teil auch zu zocken. Und dann kommt was Gutes bei raus. So, auf jeden Fall. Aber ich habe auch schon das eine oder andere Mal leider ein Instrument gekauft, wo dem nicht so war, wo du irgendwie, du hast eine ganz große Erwartungshaltung und dann wird die einfach enttäuscht und dann sitzt du so da und bist niedergeschlagen und überlegst, ob du sie zurückschickst oder ob du sie verkaufst oder irgendwas. Aber geht Dominik anscheinend nicht so, was ja top ist.
Für mich ist das ja, ich sag das auch immer wieder und ich sag das nicht aus Angeberei und mich betont lässig zu geben, aber für mich sind ja wirklich Instrumente meistens wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Instrumente, so, ne? Also für mich, ich schreibe genauso gute Songs auf einer Gitarre für 200 oder auf einer Gitarre für 5000 D-Mark, Euros, US-Dollars. Das löst in mir überhaupt nichts aus. So neues, ich bin eher so vielleicht so mit neuen Amps und neuen Bodentretern. Das inspiriert mich eher, weil eine Gitarre hat bei mir und allen anderen normalen Menschen 6 Saiten. Und ja, nothing, so irgendwie, das ist einfach so.
Du willst ihm mal so sagen, die 7-Seiter, die sich der Dominik gekauft hat, ist keine normale Gitarre, ha? Huh?
Nee, ich sage, er ist kein normaler Mensch. Ach so, ja. Das ist ein ganz großer Unterschied, Simon.
Das ist dann natürlich. Ja, danke, Dominik.
Aber egal, wir freuen uns. Viel Spaß damit, ja, Dominik.
Genau, und Dankeschön. Dann Dennis Prott. Am Ende des Geldes ist noch ein bisschen Monat übrig. Euer Podcast ist mir die Spende aber definitiv wert. Macht weiter so. Dennis Prott, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn kennengelernt habe. Vielleicht in einer Nachhilfe, Mathe-Nachhilfe oder so. Der hat bei mir,
nicht dein Ernst.
Doch, ohne Scheiß. Ich glaube, es war Mathe-Nachhilfe und wir waren dann beide so die zwei Metal-Kids in der Mathe-Nachhilfe irgendwie, als ich gerade nach Mitte umgezogen bin, im Jahr 2000 mit 15 Lenzen. Und der hat bei mir um die Ecke gewohnt und dann haben wir halt zusammen abgehangen und Metal gehört und Mathe-Nachhilfe gehabt. Und ja, den habe ich jetzt schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr gesehen. Freut mich doch durchaus, seinen Namen hier so zu lesen. Grüße.
War das schon eine Zeit, wo ihr Meshuggah gehört habt?
Pass auf,
halte ich fest, sonst könnte man nämlich auch sagen, ihr habt Mathe gehört und Metal-Nachhilfe gehabt. Kasching.
Nicht schlecht. Nicht schlecht, Hanno.
Ey, war so schlecht jetzt nicht. War so schlecht.
Nee, du bist heute echt.
Aber auch so ein ekliger Mucker-Joke.
Das stimmt voll.
Also, sorry. Zurückspulen, löschen.
Ich kann dazu sagen, weiß nicht, ob wir zusammen Mischung gehört haben. Ich habe allerdings damals auf meinem Computer Unreal Tournament gespielt und dazu im Hintergrund lief die Chaos 4 von Meshuggah. So viel kann ich sagen.
Alles klar, beste Grüße an deinen Mathe-Kumpel.
Ja.
Es ist nicht normal, dass du jeden kennst, der hier spendet. Ich kenne nicht einen, außer meinen Vater. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin erschreckend unbeliebt, Mann.
So geht's direkt weiter mit Stefan Pommerensch, den ich auch kenne. Und der sagt, alles Gute kommt aus der Tube. Senf, Rei, Ju und Rkulose.
Ist nicht schlecht. Ja, ich habe direkt alle geschnallt.
Ja, ich auch, ja. Ich musste nur das Lesen von Rkulose hat mich kurz ein bisschen stutzig gemacht. Aber Stefan, wir wissen ja, dass du ein witziger Mensch bist. Von daher vielen Dank für die Spende und den Humor. Lukas Bellmann, den ich nicht kenne. Auf die Liebe, das Leben, den Wein und den Suff, den unehelichen Beischlaf, den Papst und den Kaiser. Prost. Trinkspruch von Opa, aber zieht immer noch.
Ja, nicht schlecht, auf jeden Fall. Klingt so ein bisschen, hat auch so ein bisschen so einen klamaukigen Karneval-Touch. Gefällt mir natürlich gut. Ich, alter Karnevalist.
Richtig.
Ja.
Und,
Ja.
Nee, du, ja? Sprich.
Nö, ich wollte nur mal sagen, dass ich mal Karneval in Düsseldorf erlebt habe, 2004 und 2005, glaube ich, und da richtig durch den Tisch getreten habe. Und da habe ich Stories, da werde ich mein Leben lang von zehren. Und die packe ich auch, da war ich auch mit der einen oder anderen, also ich habe diese Geschichte mal angeteasert, das war Karneval 2004, war ich ein professioneller Eishockeyspieler, Campino von den Toten Hosen und noch ein anderer Kumpel, Fabsi, der Sänger von den Mimis und eigentlich Schlagzeuger von ZK, der Vorgängerband von den Toten Hosen. Wir waren im Viererteam unterwegs durch Düsseldorf, durch die ganze Nacht und das war wirklich filmreif. Insbesondere, wenn man erst 20 Jahre alt oder so war, das war erstaunlich.
Nicht schlecht, Hanno, was du alles schon erlebt hast. Ein Leben in Saus und
Braus. Da hört es auch schon auf.
Auch aufhören tut es gleich mit den Spenden. Wir sind nämlich jetzt beim letzten Spender, der einen sehr, sehr langen Text verfasst hat. Julian Weigle. Schauen wir mal. Erstmal Küsschen aufs Nüsschen, ihr zwei. Ich würde auf diesem Wege gern mal meine Freundin grüßen.
Können wir dich beruhigen? Hört sie eh nicht, weil wir haben uns neulich mal wieder die Auswertung vom Podcast-Provider angeguckt. Es ist erschreckend. Wir haben das schon so oft thematisiert. Wir würden uns so sehr freuen, dass mehr Damen zuhören. Aber es sind viel zu wenig. Also, du machst eigentlich genau das Richtige. Lieber Robin war der Name?
Julian, fast das Gleiche.
Julian, genau, das Gleiche. Ja, natürlich, also vielleicht trittst du hier jetzt ja so ein Movement los. Also, ne, so wir grüßen natürlich deine Freundin auch. Entschuldigung für die Unterbrechung.
Vielleicht auch einfach eine Sache an die Leute, die in Zukunft spenden wollen. Vielleicht, wenn ihr alle eure Freundinnen grüßt und denen das sagt, damit die auch mal reinhören, dann das wäre auf jeden Fall ganz gut für unsere Statistik. Ja, dass es hier nicht nur so eine Würstchenparty ist. Anyway.
Das ist nämlich ganz ungeil.
Er sagt, mit der ich mich regelmäßig euren verbalen Ergüssen hingebe. Also sie scheint offensichtlich uns schon zu hören. Und die am Freitag Geburtstag hat. Oh, jetzt kommt hier ein langer Geburtstagsgruß. Na, das ist aber hier pfiffig, oder?
Ja, hat er sich so ein bisschen durch die Hintertür reingemogelt.
Ja.
Also in der Sendung meine ich natürlich. Ja. Also, ja. Oh Jesus, lese einfach vor, lies vor. Aua.
Das Niveau ist heute echt.
Heute Abend sinkt für Sie das Niveau. Kasching. Ich kann ja Simon hier über die Kamera sehen, er bricht gerade zusammen, weil es kann wohl nicht wahr sein. Was hast du für einen lauen Humor? Erst kennst du hier jeden Vogel, der hier reinmarschiert und 5 Mark spendet, ja, und jetzt lacht er sich, liegt auf dem Teppich, Alter. Kann wohl nicht sein. So eine Scheiße, Alter. Gut. Lacht. Ey, jetzt zurück zu Robin, seiner Freundin, ihm sein Geburtstag. Nee, Julians Freundin-Geburtstag.
Julian, Robin, Hauptsache Italien, Alter. So, liebe Lolle, lass uns am Wochenende mal wieder schön geschmeidig Korntampons klinken.
Das steht da nicht. Walla, Bruder, mach nicht so, das steht da nicht.
Doch.
Wir spenden dir alles Geld, was wir heute eingenommen haben, zurück, Alter. Der hat die Show absolut geschmissen, unser Freund Robin. Julian. Ey, pass auf. Das ist ernst, das ist seine Freundin. So, fang aber bitte nochmal von vorne an, ich möchte das nochmal hören.
Liebe Lolle, lass uns am Wochenende mal wieder richtig schön geschmeidig Korntampons klinken, achtarmig einen reinorgeln und verkatert ein paar Katzen streicheln gehen. Lieb dich hart. Grüße, Jules. PS, Hanno, wenn du zufällig in der Nähe von Tübingen bist, kriegst du gern einen Tampon ab oder auch zwei.
Auf jeden Fall, Alter. Da kann ich überhaupt nicht Nein sagen. Undenkbar. Also ich sehe auch, Simon bucht gleich einen Flug aus Portland direkt nach Tübingen. So.
Auf jeden Fall.
Also ich kann behaupten, wir sind ja durchaus lustige Typen, aber so gelacht haben wir in diesem Podcast bisher noch nicht.
Nee, da ist was dran, ja.
Aber auch, lieber Julian, lieber Jules, das spricht für deine extrem coole Freundin, dass die sowas witzig findet. Ja. Also wirklich richtig, richtiger Hammer. Achtarmig, ein Reinorgel.
da bleibt kein Auge trocken, ey.
Schick mal Fotos, Julia.
Ja, von den Tampons und wie ihr euch achtarmig einen reinorgelt. Genau.
Wir sind jetzt eine halbe Stunde drin, Alter, noch nicht mal das Thema angeschnitten. Ja. Ne? Aber egal, Alter.
Ja, das war die letzte Spende. Ich würde sagen, auch so ziemlich das Highlight. Wer uns auch spenden Applaus, will, ja, Applaus. Das muss man wohl sagen, wer uns ebenfalls spenden will und Julian versuchen will, Konkurrenz zu machen mit dem witzigsten Kommentar, kann das tun unter paypal.me/gearofthedark. Ja, das wäre nice.
Oh Mann.
Ja, der wird hart zu toppen.
Einfach ein richtiger Kracher, Alter, wirklich. Ich glaube, ich habe einen neuen besten Freund, Alter. Das ist einfach zu geil. Ich muss den unbedingt in meinem engeren Bekanntenkreis begrüßen dürfen.
Ich dachte erst bei Geburtstagsgrüßen, dachte ich jetzt, ja, okay, alles klar, na mal schauen.
Ja, das wird jetzt so eine, nee, aber ne? Hat er gut geregelt,
hat er,
habe ich einen Reinorgel.
Hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht, Julian, a.k.a. Robin.
Also zurück, wir haben darüber gesprochen, Simon und ich, vor gefühlten 1000 Jahren, dass wie anstrengend das ist, eine Platte aufzunehmen, sich eine auszudenken, die zu schreiben, die rauszubringen mit einer Plattenfirma oder selber das Label auch zu stellen, was Simon ja auch mittlerweile macht, was ich auch schon oft gemacht habe in meinem Leben so. Und wie das so ist, ne? Und auf einmal ist eine Platte raus, die Leute finden es gut, die Leute finden scheiße, man geht auf Tour. Man versucht damit Geld zu verdienen, weil man keine Lust hat auf beschissene Lohnarbeit und so. Deswegen haben wir uns heute die Frage gestellt, beziehungsweise eigentlich vor ein paar Tagen schon, wie sagt man das, Karriereträume, Illusion oder Realität, so ein bisschen. Wie fühlt sich das eigentlich an?
Wie haben wir uns das vorgestellt und wie fühlt es sich in der Realität an? Genau, ja. Also
ganz genau.
Vom Rockstar-Traum bis zur bitteren Realität.
Und wie hast du dir das denn vorgestellt, Simon? Ich weiß ja, du tickst da ein bisschen anders und du warst da halt auch immer abgebrühter und abgewichster und immer so eine coole Berliner Sau. Hast aber auch ein bisschen später angefangen mit Mucke machen als ich. Das heißt, du warst schon so ein halb cooler Typ. So, ich war ja als ich für mich entschieden habe, ich möchte mein Leben lang nur Musik machen, da war ich ja noch ein richtiges Kind. Wie war das bei dir?
Also ich würde sagen, ich war eher ein halb uncooler Typ, aber als ich angefangen habe, Musik zu machen, eben die Blazing Angels, ich kann es ja sagen, wirklich, der ein oder andere Zuhörer kennt den Namen der Band, der Sänger und der andere Gitarrist hatten auf jeden Fall krasse Ambitionen und die Musik hat das nicht hergegeben und mir war das ehrlich gesagt auch relativ klar. Also ich habe eigentlich nur mit meinem Kumpel Mario zusammen in der Band spielen wollen. Grüße gehen raus. Der Sänger Mikey und der Gitarrist Olli hatten auf jeden Fall ziemlich krasse Ambitionen und die haben dann so Demos an Roadrunner Records geschickt, ne, so der Klassiker.
Das hast du vor kurzem schon erzählt.
Richtig, ja. Genau. Und Ja, und ich komischerweise hatte diese Ambition nicht. Mir war vielleicht auch einfach klar, dass wir dafür nicht gut genug waren. Und ich, der gerade auch erst richtig anfängt mit Musik machen, hatte vielleicht auch nicht unbedingt die Vorstellung, dass da sowas in der Form überhaupt realistisch ist irgendwie, ne? Weil, ja, keine Ahnung, man kommt jetzt nicht mal eben so aufs Label von Sepultura und so, ne? Nur weil man zum ersten Mal am Bass aushilft. So. Also ich hatte da überhaupt keine Flausen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich trotzdem extrem schnell gemerkt habe, dass es total mein Ding ist, Musik zu machen mit anderen so. Und schon auch mir schnell klar wurde, dass ich das sehr, sehr lange und auch ernsthaft betreiben will. So, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte irgendwie noch keine richtigen Rockstar-Träume, aber die Hoffnung, dass ich mal in einer Band spiele, die vielleicht mal auf die zumindest mal irgendeine Form von Plattenvertrag kriegt oder auf Tour gehen kann. So. Aber so richtig romantisch, so richtig hochromantisiert habe ich es persönlich, ehrlich gesagt, nicht. Würde ich jetzt mal so
krass
retrospektiv sagen.
Da bin ich das komplette Gegenteil. So ein, wie sagt man, so ein komplettes Klischee, glaube ich. Ich wollte als Kind nichts anderes werden als ein Rockstar.
Okay.
Ganz klarer Fall. So, ja, weißt du, wenn die anderen so... Also ja, so andere wollten vielleicht Fußballer werden oder sonst was, aber so Astronaut, keine Ahnung. Bei mir war es ganz klar, ich will Rockstar werden. Popstar, egal. So, ich möchte so eine, ich war auch immer so ein Charakter, so wie sagt man, Charakter. Ich war mein Leben lang immer schon so gepolt. Ich war auch immer schon der Klassenclown. In 13 Jahre Schule, ich war immer der den letzten Lacher auf der Seite hat. Ich sag nicht immer, dass ich die besten Lacher hatte, aber ich habe auf jeden Fall immer am lautesten gesprochen, am schnellsten und versucht immer in einer kriminellen Art und Weise und Taktung Gags an den Mann zu bringen. Und das hat mir auch viel Ärger eingebracht, aber natürlich auch keine Ahnung, es hat mich irgendwie in dem bestärkt, was ich machen wollte. Und ich konnte gar nicht anders. Dann hatte ich mal eine Zeit, da war ich vielleicht so 9 oder 10, da wollte ich Pastor werden.
Auch gut.
Weil da war ich in der ja, aber auch nur aus demselben Grund. Ich war in der Kirche mit meinen Eltern und Großeltern oder so. Und da habe ich gesehen, Alter, da steht ein Typ vorne und dem hören alle zu. Und der hat auch ein Mikrofon. So, und das war für mich derselbe Drive, so derselbe Antriebsgrund irgendwie hinter der ganzen Nummer. Da ging es jetzt nicht irgendwie zwangsläufig um die Ausbreitung des Christentums, sondern es ging darum, dass da ein Typ ist so und alle hören dir zu und du hast immer den letzten Lacher auf deiner Seite.
Es ging quasi um die Ausbreitung des Hannotums, mit anderen Worten.
So, das muss man, glaube ich, ganz so sagen. Es hatte natürlich egozentrische Züge. So, das steht völlig außer Frage. Also, weil du musst ja, wenn du solche Träume hast, egal ob als Erwachsener oder als Kind, also als Erwachsener, da kommen wir später zu, hat sich das dann relativiert, aber als Kind, du musst ja schon ein Geltungsbedürfnis haben. Und ich glaube auch, weißt du, guck mal, uns werden in Funk und Fernsehen immer gerne mal so Stories, so sympathische Verlierer-Stories aufgetischt. Von dem Kurt Cobain, von dies und das. Und hast du nicht gesehen, ja, eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Viel zu zart fürs Business. Die sind da so reingerutscht. Missverstandene Künstlerseelen, ausgebeutet von der Industrie. Blasülz. So, ne? Aber die Wahrheit ist, dass der allergrößte Teil der Leute, die auch wirklich später im Rampenlicht stehen, sich dafür einen Arm und ein Bein ausreißen, total den Arsch aufreißen und auch gerne den Larry vor Leuten machen. Egal ob als Komiker, egal als Nacktänzer oder mit einer Stromgitarre. So, das ist einfach so. Aber natürlich klingt die Story immer ein bisschen geiler des sensiblen, hopeless, missverstandenen Romantik. So, weißt du, ich glaube da nur bedingt dran.
Ich habe, wo du gerade Kurt Cobain ansprichst, gerade so einen Artikel gelesen von einem Typen, der die Band teilweise auf Tour begleitet hat und der mit Kurt Cobain einige Interviews gemacht und dann auch bei Proben saß und so vor Touren. Und interessanterweise hat auch der gesagt, dass Kurt Cobain durchaus ziemlicher Dirigent der ganzen Sache war. Also der wusste eigentlich genau, was er wollte, und hat auch entsprechend seine Band dann delegiert und dirigiert irgendwie. Und was aber natürlich nicht heißt, dass es dann nicht auch Fälle gibt, wo man merkt, wenn es in der Realität eintrifft, dass es dann vielleicht doch nicht so geil ist. Ich denke, das wird eher der Fall bei Kurt Cobain gewesen sein, als dass er jetzt irgendwie so ein Unschuldslamm war, ohne Ambitionen, was zufällig Weltstar geworden ist, ohne eigenes Zutun. So war es halt nicht so, ne? Aber ja, anscheinend hat ihm das dann doch nicht gefallen.
Ich muss das gleich mal nachgucken, irgendwie, während wir hier sprechen. Aber vielleicht kannst du das auch mal, während ich diese Geschichte kurz erzähle. Es gibt so ein Buch, das wurde geschrieben von dem Nirvana-Manager. Das ist so eine Biografie, so eine Kurt Cobain-Biografie, geschrieben von dem Nirvana-Manager. Die kam auch erst letztes Jahr oder so raus. Kannst du das mal kurz gucken?
Heißt die Come As You Are? Zufällig?
Ich glaube fast nicht.
Okay, weil ich habe nämlich...
Versuch das mal raus.
Jo, mach das. Ich habe nämlich von dem, der Typ, von dem ich den Artikel gelesen habe, hat, glaube ich, dieses Come As You Are Buch geschrieben.
Das habe ich auch mal gelesen, das fand ich aber nicht so mega prickelnd. So, aber das, was jetzt neulich rausgekommen ist, extrem geil,
okay,
weil das geschrieben wurde von seinem Manager. Und sein Manager hat natürlich auch ganz viel... da geht's ja ums Geschäft auch. Und er hat natürlich gesagt, Alter, Kurt Cobain war ein unglaublicher Künstler, ein mega toller Musiker und das glaube ich auch alles. Und ich bin ja nun wirklich einer der wirklich allergrößten Nirvana-Fans, so, ne? Mhm. Und das ist auch alles geil. Was ich aber meine, aber der hat halt auch eine Seite aufgetischt, die du auch gerade erzählt hast. Der Typ hatte einen ganz glasklaren Plan, Masterplan, so weit muss man gehen, von Erfolg und von World Domination.
Ja.
Und da ging es auch um Kohle, so, weißt du, der hat halt auch ganz klar so im Laufe der Nirvana-Karriere oft bei dem angerufen und sagt so, ey, pass auf, ich möchte jetzt ganz genau wissen, wie viel Kohle ich auf dem Konto habe und warum ist das noch nicht hier und hast du nicht gesehen und das ist auch vollkommen okay, ist ja sein Geld, hat er sich ja auch verdient, alles cool.
Ich habe es gerade gefunden auch übrigens, Serving the Servant heißt es.
Ja, kaufen, lesen, richtig, richtig gutes Buch und man hat nämlich auch sehr, sehr viel Einblick in die Major-Industrien der 90er Jahre. So, das ist extrem interessant, kann ich nur empfehlen, weil es geht halt eben nicht nur um Nirvana und Kurt Cobain, sondern man merkt halt auch so einfach, wie abgefuckt und wie das Business war. Guck mal, du bist Nirvana, deine Vorbilder sind Black Flag und Black Sabbath und irgendwelche Washington Hardcore-Punk-Bands wie Flipper oder sonst was.
Und Melvins.
Ja, komm mal, du, ne? Melvins, all sowas. Aber am Ende des Tages bist du dann bei Geffen Records, als die feststellen, hey, Teenage Angst und das Bild des romantischen Rebellen Kurt Cobain verkauft sich gut, bist du nichts anderes als Michael Jackson und Madonna. Nichts anderes. Du bist Plastic Fantastic durch und durch. Du bist natürlich trotzdem noch ein total geiler Musiker und deine Platten sind fantastisch. Aber der Konsument entscheidet ja, was du für ihn bist. Und das war, glaube ich, das, was es für Kurt Cobain und Nirvana letztendlich hart gemacht hat, dass sie junge Menschen waren, die sich und ihre Musik zu Recht extrem ernst genommen haben und auf einmal gemerkt haben, sie sind ein Unterhaltungsprodukt, nicht anderes als ein Big Mac, eine Cola, ein Kinofilm oder ein Madonna-Song. Weil du kannst nicht von jedem potenziellen Hörer erwarten, und du weißt, was ich meine, Simon, so Spotify, illegale Downloads, da geht es gar nicht um die Wertung. Ich will nur sagen, nur ein Bruchteil von der Leute, die deine Musik hört und wahrnimmt, setzt sich mit dem Produkt, mit deiner Intention, mit deiner Leidenschaft und dann noch im allerheftigsten Fall mit der Persona, die dahinter steht, überhaupt auseinander. Für die anderen Leute ist das Fahrstuhlmusik. Hey, klingt ganz gut, fetzige Mucke, zieh ich mir rein. So, weißt du, wie ich meine?
Absolut. Und selbst Leute, die sich damit intensiver auseinandersetzen, man ist ja trotzdem nicht davor gefeit, dass man missverstanden wird. So passiert ja trotzdem, auch bei Leuten, die sich damit oder die das einfach anders interpretieren, als man es selbst gerne hätte. So, ja, und das natürlich dann bei so einem Nirvana-Ding auf Supersteroiden natürlich, wo ja, wie du schon sagst, wo die dann einfach Teil der Popkultur geworden sind und das vielleicht in der Form und in dem Alter vielleicht so nicht unbedingt haben wollten, ja.
Aber das ist die Frage, so, weißt du, es gibt ja auch Leute, die können da gut mit um, die sind Anfang 20 und sind halt Popstars, sieh dir die ganzen Rapper an. Natürlich ist das auch nicht gesund, wenn alles nur um Bitches und Haus und Mainz und Haben und Kaufen und Geld geht, aber die einen oder anderen können da wohl offensichtlich mit umgehen und das muss man Nirvana und anderen Bands auch der 90er oder auch der Neuzeit natürlich lassen, so, aber ich rede jetzt natürlich von einer Zeit, wo Guns N' Roses, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Nirvana und viele anderen Bands, die waren so bekannt und so Popkultur und Mainstream, wie das heute ein Drake ist oder sowas. Das war einfach die Musik der Stunde. Das war die angesagte Popmusik für viele Jahre. Selbst fucking Pantera und so, Anfang der 90er Jahre. Das war absolut, meine Schwester, mit allem Respekt, hat sich von ihrem Konfirmationsgeld unter anderem eine Pantera-CD gekauft. So, weißt du, wie ich meine? Und Mann, Alter, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der weniger Pantera-Fan ist auf der ganzen Welt als meine Schwester. Aber das hat man halt so gekauft, 94, eine Far Beyond Driven.
Ja.
So, das gehörte dazu. So, das macht man halt. Oder wie viele Leute haben sich die erste Rage Against the Machine-Platte gekauft, 1992, 93, einfach weil das ganz normal war, die zu haben. Es ist dieselbe Schlag von Mensch, die sich 1999 die California Cation von den Red Hot Chili Peppers gekauft haben. Einfach weil das durch und durch die ganze Zeit irgendwie über MTV geballert wurde und hast du nicht gesehen. So, es sind halt einfach, ich weiß gar nicht, warum ich mich so in Rage rede.
Ja, weiß
das
ich
hat
auch nicht.
Mit Rage gar nichts zu tun. Das ist, ich werte das nicht, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte das so klarstellen, dass immer, wenn du was nach draußen packst, egal ob im kleinen Kreis oder im ganz großen Kreis, es ob du gibst es weg. Und was da draußen in der Welt mit deinem Produkt, und es ist ein Produkt passiert, das hast du dann nicht mehr wirklich in der Hand. Und dann gibt es natürlich die absoluten Kult mit V, True Schooler, ja, die in der realsten Black Metal Band aller Zeiten spielen, die sagen, ja, wir wollten nie Interviews geben, wir wollten auch nie bekannt sein, das kann ja alles sein, aber ich glaube, es ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil der Leute da draußen, die wirklich ganz bewusst versuchen, ihre Kunst und ihre Band klein zu halten.
Ja, definitiv.
Ich glaube, es gibt Leute, die schon sagen, so, ey, mir ist die Szene, mir ist das Kollektiv wichtiger als das Individuum, mir ist die Szene, in der ich mich bewege, wichtiger als meine Band, deswegen möchte ich nicht, dass meine Band aus der Szene rausbricht. Sowas gibt es und das ist auch cool. Ich war nie so drauf. Ich war immer so, ey, umso mehr Leute deine Mucke hören, ist das ist irgendwie cool. Natürlich wollte ich nicht, dass die letzten, Entschuldigung, so, auch nicht. Mann, es gibt keine normalen, so, du weißt, was ich meine, dass die letzten Idioten, dass die letzten Idioten in der Schule meine Mucke hören. Aber ich war mir irgendwie auch immer sicher, so, das passiert eh nicht. So, weißt du, wie ich meine? Aber, da lacht er, ey. Aber irgendwie, wie war das bei dir, Simon? Ich rede schon wieder so viel. Wie, mhm. Hast du versucht, dich bewusst zu limitieren?
Manchmal schon. Also es gibt auf jeden Fall, für mich ein gutes Beispiel ist, als wir dann mit WFAM zum Beispiel viel getourt haben.
Und auf dem Eurovision Song Contest den
genau.
941. Platz gemacht haben.
Ja, großer Erfolg damals. Wir haben ein bisschen verklemmt waren wir schon. Also es gab schon auch auf jeden Fall Sachen, die wir definitiv nicht machen wollten. Und wir haben zum Beispiel an unseren Booking-Agenten damals eine Regel so eine Art Liste an Bands gegeben, mit denen wir einfach auf keinen Fall spielen wollen. Und
kannst du die mal bitte posten, die Liste? Ist jetzt ja verjährt.
Ja, also es ist natürlich kein romantisches Blatt Papier, was ich eingerahmt an der Wand hängen habe. Allerdings, ich kann so viel sagen, es gab Bands, mit denen wir einfach nicht spielen wollten. Und da haben wir jemand einfach gesagt, so pass auf, solltest du ein Showangebot für uns kriegen, wo diese Bands dabei sind, kategorisch ablehnen bitte. So.
Haben wir mit Manta aber bis heute. So,
ne? Ja, siehst du.
Es gibt einfach Sachen, die ja. finde ich Schmutz.
Genau, und das ist halt so der Punkt. Also, und da limitiert man sich ja dann schon bewusst, ob das jetzt ob ich mich generell extrem limitieren würde. Ja, doch, also bei Tourpartnern und sowas, das wirst du ja auch machen. Man selektiert ja schon auch Sachen, die man gut findet. Und ja, nicht jede Gelegenheit empfindet man selbst als eine gute Gelegenheit. So. Und es gibt einfach...
Ja, guter Punkt. Ne? Vielleicht hast du recht.
Ja, aber es ist das heißt natürlich nicht, dass man sich im großen Ganzen limitiert und sagt, ich will diesen Schwellwert nicht überschreiten, weil machen wir uns nichts vor. Für jeden Musiker, der in die Verlegenheit kommt, irgendwie mit seiner Band vielleicht ein bisschen Kohle zu verdienen oder sogar einen Lebensunterhalt zu verdienen und dafür vielleicht mal hier und da vielleicht mal eine Tour mitfährt, wo er jetzt selbst als Fan nicht komplett zufriedengestellt wird. So geht's mir übrigens auf fast jeder Tour. Dann nimmt man das trotzdem im Kauf, halt auch im Sinne seiner eigenen Band so. Und weil man ja trotzdem auch die Ambition auch mit der Band ein bisschen was zu erreichen, egal wie das konkret aussieht, die ist ja trotzdem da so. Und das ist, würde ich sagen, immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, dass man so ein bisschen gucken muss zwischen dem eigenen Gefallen und dem eigenen Niveauanspruch, den man hat, und dem, was für die eigene Band gut ist. So. Aber ich glaube, da sind wir alle mit beschäftigt, das auch immer so ein bisschen zu limitieren, hier und da, in einem gewissen Rahmen.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. So, das habe ich eben nicht betrachtet. So, du hast recht damit, wenn du sagst, dass man irgendwie geschmäcklerisch wird auch. Mhm. Das macht die eigene Musik vielleicht ja auch bis zu einem gewissen Grad gut, dass man nicht einfach irgendwie beliebige Scheiße macht. So meinte ich das aber auch nicht.
Klar.
Aber ich finde nach wie vor, wenn man total im Reinen mit sich ist, mit seinem Output, mit der Musik, die man schreibt, mit der Musik, die man aufnimmt, mit dem Artwork seiner Platten, Videos etc. und die nach außen packt und das 100% ganz genau so ist, wie man das selber möchte, dann kann ich schon behaupten, dass ich mich über jeden freue, der sich das anhört und damit eine gute Zeit hat. So, das kann, und selbst, also das war vielleicht mit 15, 17, 18, 20, 25 noch anders, wo ich gedacht habe, Alter, der Typ ist dem gönne ich das nicht, der ist uncool. So, weißt du, das kann ja, so weißt du, wie man früher war, so weißt du, wie kannst du meine Band gut finden, wenn du mit dem T-Shirt rumläufst? So,
ja, also ja.
Total alberne Scheiße, so, ne, wirklich total albern. So, es gibt Bands auch, da stellen sich bei mir die Fußnägel hoch, wo ich einfach nicht verstehen kann, wie kann man sich sowas anhören, ne? Aber es geht mich halt auch nichts an und das ist auch mittlerweile gut so, es interessiert mich halt auch einfach nicht, aber du wirst mir recht geben, solange das eigene Schaffen 100% ganz genauso ist, wie man es selber möchte, ist es doch ab einem gewissen Grad auch albern, wenn man sich dann selber sagt, beschneidet und dann versucht, das bewusst klein zu halten, oder?
Ja, also ist es albern, ich würde sagen, es kommt auf die Person an, so, ne, und auf deren Ambitionen, was die aus ihrem Leben als Musiker auch machen wollen, so. Vielleicht gibt's, ne? Ich weiß nicht, ich kann das, also ich find's auf jeden Fall auch verklemmt, wenn sich Bands extrem elitär geben, und diesen Eindruck vermitteln. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer wahrhaftig ist, ja, wenn Bands oder Musiker sich so haben, irgendwie mit gewissen Sachen.
Es ist Image. Es ist halt doch ganz klar. Es klingt natürlich immer cooler und dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die meisten Bands sind sehr, sehr wenig erfolgreich. Es klingt natürlich auch immer viel cooler zu behaupten, ey, ich wollte eh nicht, dass das groß wird.
Sicher.
Ich wollte eh, dass das nur die Leute hören, die cool sind. Und das ist keine Musik für jedermann. Natürlich, ich meine, natürlich ist keine Musik ist Musik für jedermann. So, weißt du? Aber letztendlich, ich meine, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sehe das halt immer wieder, wie Leute künstlich versuchen, das zu benutzen und versuchen damit ihr Image aufzuwerten, indem sie versuchen, ihre eigene Musik, die überhaupt nicht gut ist, so künstlich elitär zu machen. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, doch, sieht man auf jeden Fall. Klar,
total traurig.
Wie du schon sagst, das ist natürlich auch bequem, weil wenn man natürlich mit der eigenen Band irgendwie, sagen wir mal, jetzt nicht wahnsinnig viel erreicht und dann sich mit einem elitären Gehabe das so ein bisschen schönreden kann, ne, ist das natürlich auch eine bequeme Ausrede, so ein bisschen. Ja, ich glaube doch, dass viele schon auch grundsätzlich den Drang haben, ein gewisses Level von Erfolg mit ihren Bands zu erreichen. Was auch immer, jeder definiert das ja auch anders so, ja. Für mich ist zum Beispiel Erfolg nicht unbedingt, ich will mit meinen Platten in den Charts landen, das halte ich für völlig unwahrscheinlich so, ja, ist für mich überhaupt kein Thema, aber will ich ein, zweimal im Jahr auf Tour gehen und Platten rausbringen, die Leute hören, na klar, so, ja, und ich glaube, dass das den meisten Musikern so geht, dass es das so ein gewisses Mindestmaß an Erfolg gibt, was sie schon auch anstreben. Und wenn es dann nicht zutrifft und man das Ganze hinter so elitärem Gehabe ein bisschen verstecken kann, dann ist es natürlich irgendwie bequem so. Und liegt vielleicht auch immer so ein bisschen dann an so einem, ja, vielleicht an einem gekränkten Ego. Ja, who knows? Ja, wird es sicherlich Fälle geben, wo Leute dann aus der Not eine Tugend machen und sich dann eben extrem elitär geben, weil sie aber vielleicht auch einfach nicht erreichen konnten, was sie eigentlich gerne erreicht hätten. Ja, und dann lässt sich das so ein bisschen ummünzen.
Ich bin dann vielleicht aber auch mit anderer Mucke aufgeworden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich bin ein sehr großer AC/DC-Fan.
Nee, wer ist AC/DC nochmal?
Genau, also, und da ist ja zum Beispiel die Sache, wenn bei einer Sache sich die Frage, oder bei einer Band sich die Frage nicht stellt, ob das jetzt jedermann kennt, AC/DC ist trotzdem, und da gibt es wirklich überhaupt keine Diskussion, die beste Band der Welt. Und hat sich da jemals jemand gefragt, so, ja, das ist aber echt voll Mainstream und so, Alter, so, weißt du, wie ich meine? Fragt sich jemand, ob ein Jimi Hendrix Mainstream ist?
Ja, natürlich nicht.
Ob Nirvana Mainstream ist, ob Metallica Mainstream ist, und deswegen gibt's da überhaupt keine Diskussion darüber, dass Metallica unglaubliche fucking Platten gemacht haben, die ich jetzt auch nicht jeden Tag höre. Aber gerade wenn wir uns hier in diesem Genre bewegen, in dem wir uns hier bewegen und über das wir hier auch viel reden, ich diskutiere nicht darüber, ob die Ride the Lightning geil ist. Du kannst mir gerne sagen, dass das nicht deinen Geschmack trifft oder sonst was, aber erzähl mir doch nicht, dass das für Thrash Metal nicht eine ultra wichtige Platte war. So, weißt du, es gibt einfach Sachen, Die sind safe.
Würdest du sagen, dass, weil du gerade AC/DC ansprichst, war das, als du angefangen hast, dann auch Musik zu machen, direkt deine Blaupause, wo du als Musiker auch landen wolltest, eben wie AC/DC im Rockstadium sozusagen?
Im Rockstadium oder im Rockstadion?
Stadion meine ich natürlich, im Rockstadion.
Ja, unbedingt. Ich wollte ganz klar, ich wollte gerne, umso größer die Venues, desto besser. Ich hab, wie gesagt, als ich so 10 oder 11 war, 11 glaube ich, I don't know, vielleicht 10, habe ich auf VHS die AC/DC Live in Donington gekriegt. Und als ich das gesehen habe, war wirklich der Sargnagel. Da war so ganz klar, Alter, willst du mich verarschen? Da gehen 5 Typen auf die Bühne und diktieren 80 oder 100.000 Leuten, wann sie hochzuspringen haben und welches Wort sie an welcher Stelle zu singen haben. Und das natürlich kann man jetzt sagen, ja, total egozentriker Powertrip oder so. Nee, es geht einfach nur um diese Faszination, dass was man, also ganz ehrlich, es ging eigentlich von Anfang an nur darum, was man mit dieser unglaublich scharfen Waffe Musik bewegen kann. Das klingt jetzt ganz romantisch, vielleicht viel romantischer, als ich es meine, aber das war so, weil ich als Kind habe schon zu Mucke geweint, geheult so, und ich habe als Kind auch schon zu Mucke meine Fäuste an die Wand gehauen und mich auch als Kind schon zu Mucke hab volllaufen lassen, so mehr oder weniger. Es ist so, ich habe sehr schnell begriffen für mich, dass das für zumindest in meinem Kosmos so die stärkste, schärfste und wichtigste Waffe ist, die ich so in meinem Leben irgendwie für mich haben möchte und wo ich mich mit beschäftigen möchte, weil ich bin auch kein Kunsttyp so. Ich merke das immer wieder. Ich kenne mich nicht aus mit Gemälden, mit Malern, mit besonderen Architekten und so. Bei mir geht's alles nur um Mucke. Ausnahmslos.
Ja, verstehe. Ja, vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen anders, weil ich schon trotzdem auch ein bisschen mehr Spätzünder war, weil ich ja erst angefangen habe, wirklich Musik zu machen, so mit 15. Mit 15, ja, mein Interesse so richtig kam, würde ich sagen, so mit 13, 14, wo ich dann, ne, verstärkt auch Metal und Grunge und Punk und sowas gehört habe. Und meine erste Gitarre habe ich aber, wenn ich mich recht entsinne, erst mit 15 gehabt, so. Und dann, wenn du deine erste Gitarre hast, bist du natürlich auch noch nicht gleich in der Band. Das heißt, wann war ich in meiner ersten Band? Vielleicht mit 17 oder so, ne? Und ich habe vielleicht diese Phase, wo man so jung ist und wo ein sowas so krass beeindruckt, ja, also wie du sagst, du hast als Kind im Grunde genommen AC/DC genau. Live gesehen, ja, und wo ein das so, das habe ich vielleicht so ein bisschen
live auf VHS.
Genau, meine ich ja auf VHS, ja, das habe ich vielleicht so ein bisschen übersprungen. Ich kann mich zwar erinnern, als Kind mal irgendwann bei meinem Onkel in Hannover, beim Familienfreund in Hannover, da habe ich mal ein Michael Jackson Live-Konzert auf VHS gesehen und das hat mich als Kind auch enorm weggeballert, so. Hat aber noch nicht dazu geführt damals, dass ich dann dachte so, boah, das will ich auch machen oder so. Also ich glaube, bei mir, ich bin da eher so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen reingerutscht einfach, weil ich einfach die Mucke gehört habe, weil ich Freunde hatte, die Musik gemacht haben und dann hat sich das einfach so entwickelt. So, ich finde die Mucke geil, ich mag die, ja, spüre eine Connection zu den Leuten, die hier Mucke machen und ich bin dann so echt auf diesem Local-Band-Niveau ans Musikmachen gekommen und hatte gar nicht unbedingt, noch gar nicht unbedingt so diese Vorbilder in der Größenordnung, die mir von vornherein quasi gesagt haben, so das ist so dein Weg.
Ich habe das als Kind auch überhaupt nicht hinterfragt, so, weil du als Kind, du sagst da was Wichtiges, du warst 17 oder 18 oder was weiß ich, als du richtig angefangen hast, in Bands zu spielen, da ist man ja schon total geschmäcklerisch unterwegs und da geht es, das haben wir in einer der letzten Folgen besprochen, so, wie war das so Style als oder Sozialisation, was war das so, wo es so in unserem Klamottenstyle ging, so, wie man, wo man sich als Jugendlicher zugehört fühlt, so Gruppenbildung, Wir-Gefühl und sowas, so, ne?
Ja.
Sowas ist da ja schon voll ausgeprägt, aber mich hat Musik erwischt und angesteckt zu einer Zeit, wo eben andere Leute dicke Autos gesehen haben, gesagt, ich möchte Michael Schumacher werden oder ich habe Rudi Völler gesehen und ich möchte jetzt Fußballprofi werden. So, ne? Das war, da sagt man ja nicht so, ey, als Kind sagt man dann ja nicht so, ja, ich würde nie McLaren fahren oder ich würde nie bei Bayern spielen oder so, sondern es geht dir, und das ist auch total schön, es geht dir nur um die Liebe zur Sache als solches.
Ja, das stimmt wohl.
Und für mich war die Liebe zu diesem Event, weil ich erinnere mich auch an so frühe 90er Michael Jackson Konzerte und so, das hat ähnliche Sachen ausgelöst wie AC/DC. Natürlich fand ich die Mucke von AC/DC viel geiler und die lag mir mehr. Aber es ging um das Ding als solches, dass es auf der Welt so eine Sache gibt, mit dem man so viel bewegen kann.
Ja.
Und das ist halt einfach, glaube ich, hat damit zu tun, wann das in deinem Leben passiert. Und bei mir war das so früh. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, ja, als ich das gesehen habe, wusste ich so ganz genau, das möchte ich mit meinem Leben machen. Ein wandelndes Klischee mit so Luftgitarre vorm Spiegel, das ganze Programm. So das und auch so in meinem Zimmer mir so aus Lego oder was aus Playmobil Mikrofonständer gebaut und alleine für mich performt und mir so vorgestellt, da hören ganz viele Leute zu.
Gibt's für dich Momente, jetzt mit Manta zum Beispiel, wo du dich auf der Bühne oder ja mit der Presse konfrontierst, siehst irgendwo, wo du manchmal zurückdenkst, so habe ich mir das als Kind vorgestellt, das ist jetzt hier so ein Erfüllungsmoment, der sehr nah an dem ist, wie ich mir das erträumt habe?
Leider nicht, muss ich ganz klar sagen, sondern das ist ja auch ein wichtiger Teil dieser Folge, glaube ich, so was ist Wunschtraum und was ist Realität? Man, um da auch eine Band, die ich sehr schätze, die Rolling Stones, es klingt so, ich grüße Robin in Kiel, sehr belanglos, aber es ist tatsächlich eine Band, die ich sehr schätze. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Grüße an Robin in Kiel belanglos sind, sondern einfach ein sehr einfacher Shoutout. So, das hat uns sehr imponiert, wie ihr vorhin gehört habt. Und man kriegt nicht immer das, was man will, sondern manchmal das, was man braucht. Und das tut ganz lange ganz doll weh, weil ich habe ja auch erst so sehr, also, um auch die Kirche mal im Dorf zu lassen. Worüber reden wir denn hier? Wir reden beide, du und ich, über das ganz, ganz, ganz seltene Geschenk, in den besten Zeiten von Musik leben zu können, ohne einer beschissenen Lohnarbeit nachgehen zu müssen. So, das ist unsere Realität, ne?
Ja.
Das klingt jetzt auch noch ein bisschen, das klingt jetzt negativ, aber so ist das gar nicht gemeint. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk, dass es überhaupt so, dass dieses Geschenk, was ich gerade beschrieben habe, ist ein ähnlich großes Geschenk wie, Alter, dass du einen Sponsor findest und für Skateboardfahren bezahlt wirst. Das ist einfach fucking unglaublich. Und deswegen ist das ganz toll. Aber natürlich, wenn du Michael Jackson und AC/DC im Stadion spielen siehst, dann stellst du dir das natürlich schon ein bisschen anders vor. Und das ist halt nie passiert. Und ich glaube heute, dass das gut ist. Und ich bin bis zum gewissen Grad, glaube ich, fest daran, dass das Universum die Dinge manchmal so legt, wie sie gut für mich sind und nicht immer, wie ich sie will. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch okay und ich hinterfrage das heutzutage nicht viel, aber ich glaube heute schon, dass das vielleicht nichts für mich gewesen wäre, dass ich da vielleicht einfach tatsächlich zu soft für gewesen wäre, weil du musst ja ein richtig abgewichster Typ sein, um mit sowas umgehen zu können. Du gehst auf eine Bühne und da stehen 80.000 Leute und reißen sich die Haare aus dem Kopf, weil sie dich so geil finden. Und dann gehst du nach Hause und machst dir ein Bier auf und isst Pommes frites oder was. Und dann so, ja, das ist mein Arbeitstag. Ich weiß nicht, Alter. Solche Leute sagen ja so, Rockstars und Popstars sagen ja immer so, man lernt daran, das ist für die normal und man gewöhnt sich dran. Es mag auch sein, dass man sich dran gewöhnt, aber macht uns doch nichts vor. Das ist trotzdem völlig pervers und abgedreht. So, ne? Was so dieser Personenkult. Und ich glaube, das ist vielleicht alles okay so. Aber ja, früher als Kind wollte ich das natürlich total, weil du natürlich die Konsequenzen nicht hinterfragst. So, du denkst dir einfach so, ja, Alter, das wird mega geil. Jeder findet dich gut, du kriegst ganz viel Geld und du kannst den Gag machen auf der Bühne und alle finden es Hammer. Aber das ist natürlich ich meine, es ist ja kein Zufall, wenn man mal jetzt alle Musikgenres durchgeht, von totalen Pop, Schlager, Rap, Rock, Metal, egal. Und jetzt natürlich auch immer so die Frontmänner, so Leute wie ich, die auch so ein gewisses Gen dafür haben, gerne irgendwie den Larry zu machen vom Mikrofon oder so. Das ist ja nun mal einfach so, du hast ja ab einem gewissen Level von Erfolg, also da hast du ja nahezu, würde ich jetzt mal behaupten, eine 50-prozentige Chance, dass du richtig dran kaputt gehst oder du richtig ernsthaften Knacks mitnimmst, oder? Erzähl mir doch nicht, dass ein Phil Anselmo normal ist.
Nee, auf keinen Fall. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass...
ich kann dir jetzt 1000 Namen nennen,
sicher.
Genau wie du.
Ich glaube ganz ehrlich, wenn es anfängt, dass du kein tatsächliches Privatleben führen kannst mit ganz trivialen Sachen, ja, einkaufen gehen. Stell mal vor, einkaufen gehen ist jedes Mal ein scheiß Event, so, ja, also, nein, danke. Mir ist es, Ja, mir ist es schon unangenehm, wenn mal, also unangenehm will ich jetzt nicht sagen, also es ist schon weird manchmal, wenn man irgendwo auf einer Show ist und dann jemand kommt so, ey, ne, du bist doch hier.
Simon, Alter, du bist ein Gott für mich.
Fast, ja. Aber solche Momente sind schon awkward genug irgendwie so. Und wenn ich mir vorstelle, dass man auf so einem Rockstar-Niveau ankommt, wo man nichts mehr alleine machen kann, nichts Normales, ohne angelabert zu werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man daran nicht entweder man wird halt so zum totalen Knallkopf oder man zerbricht halt in irgendeiner Form auch da dran, weil man einfach sich nicht mehr wie eine Privatperson fühlt, sondern nur noch wie eine Person des öffentlichen Lebens so. Und ich glaube, diesen schmalen Grat würde ich auch nicht überschreiten wollen. Glücklicherweise laufe ich auch nicht Gefahr. Aber für mich.
Ich auch nicht.
Nee, für mich ist, was ich interessant finde, und das hängt sicherlich auch damit nochmal mit dieser Altersfrage zusammen, in der wir dann die uns jeweils unterschiedlich geprägt hat, als wir uns entschieden haben, wir wollen Musiker werden. Weil für mich waren dann die Träume, die Musikerträume auch ein bisschen, von Anfang an ein bisschen kleiner vielleicht. So, ja, mein Traum war zum Beispiel, damals irgendwie vielleicht mal einen Plattenvertrag zu kriegen und mal ein Open-Air-Festival zu spielen, ja, und auf Tour zu gehen. Und damit, deswegen hatte ich glücklicherweise, kann ich sagen, auch dann diese relativ moderaten Träume haben sich dann ja auch entsprechend erfüllt, so, ja, und mehr als das, so, ja, also dass ich überhaupt in der Position war, keine Ahnung, nach Australien zu fliegen, um auf Tour zu gehen, da und so ein Zeug, ja, das waren für mich schon so Momente, wo, auch wenn die Realität jetzt gar nicht so glamourös war, es nicht so, dass wir nach Australien geflogen sind und 40.000 Leuten gespielt hätten, sondern vor ein paar hundert halt, wenn es gut lief, so. Aber nichtsdestotrotz, oder auf dem Full Force, ja, wenn du mal auf dem Full Force Festival oder irgendwas spielst vor 10.000 Leuten oder sowas, das waren für mich dann schon so Momente, die eigentlich schon das obere Ende meiner Traumspanne waren, ja, wo ich, weiter habe ich gar nicht gedacht unbedingt, so muss ich persönlich einfach sagen.
Versteh mich nicht falsch, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist natürlich aber sowas, was dann deine Realität wird oder deine Wünsche werden, wenn du anfängst, das ganze Game zu verstehen oder auch die Szene, in der du dich bewegst, zu verstehen und wahrzunehmen. Du willst denn ja diese Mucke, diese Szene mitprägen. Du redest hier jetzt von 18, 19, Anfang 20, Mitte 20. Da hatte ich das natürlich genauso. Mir war natürlich, also es ist nicht so, dass ich mit 20 immer noch, da ist das ja, Moment mal, wieso spiele ich hier nicht im Stadion Rockgitarre so, sondern da hatte ich natürlich dann auch, als ich die Realitäten erkannt habe, war mir dann natürlich auch klar, weil da kam dann die ganze Punkzeit und da ging es natürlich auch darum, eine mögliche Antithese aufzubauen zu diesem Rockstar-Ding und so. Und da wollte die Mucke, die ich hier gemacht habe, sollte natürlich auch möglichst weird sein und irgendwie das sollte ja auch bewusst von deinen Eltern und Lehrern scheiße gefunden werden, so, weißt du? Und dann habe ich natürlich auch begriffen, so, dass das so nicht läuft und dann hatte ich auch ganz andere Träume, so wie, genau wie du sagst, Alter, mal eine 7-Inch rausbringen. Sowas, ja, das war unglaublicher Traum. Mal eine Vinyl von dir in der Hand zu haben. Mhm. Das war wirklich unglaublich. Oder genau wie du sagst, mal draußen ein Open Air, so unterm freien Himmel. Und dann denkst du ja nicht an da 100.000 Leute, sondern also ich weiß noch so, als wir die ersten Konzerte so in den Freizies gespielt haben, so, ne, da bin ich dann rumgelaufen und da waren dann vielleicht so 80 Leute oder so. Und da habe ich gesagt, das waren an die 100 Leute. Weil das natürlich unglaublich klingt. Und es klingt, muss man sagen, ja immer noch geil. So 100 Leute müssen auch erstmal auf eine Show kommen. So.
Ja.
Aber das waren dann natürlich, die Träume wurden nicht kleiner, sondern, also ich, die Träume wurden nicht kleiner, sondern sie wurden nur irgendwie realer irgendwie, weil du hast nicht darüber geträumt, irgendwie Musiker zu sein, sondern warst dann Musiker. Und als du dann gesehen hast, dass du Musiker bist, da waren die Messler, wie sagt man, die Maßeinheiten so anders auf einmal, eine 7-Inch machen, mal vor 100 Leuten spielen, mal vor 200 spielen, mal außerhalb der eigenen Stadt spielen, das wäre der Kracher. In einem anderen Land, willst du mich verarschen? Ich ganz ehrlich, klingt total stumpf so, aber das war für mich ein ganz großer Moment, wo ich wirklich das erste Mal, um mit einer Band zu spielen, in einem anderen Land in ein Flugzeug gestiegen bin. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, durchaus. Ja, solche Erinnerungen habe ich definitiv auch noch. Wir waren ja 2008, das sind wir nach Russland für zwei Shows irgendwie, St. Petersburg und Moskau. Und es stand zu dem Zeitpunkt auch schon fest, dass wir im gleichen Jahr in die USA fliegen würden.
Mega krass, oder nicht? Also das war für mich so, das, und das kam für mich dann ja auch, das kam ja für Manta alles so ein bisschen überraschend so. Ne? Bei uns war das ja schon so, nach einem Jahr Band-Dasein waren wir zweimal schon in den USA und solche ganzen Geschichten. Und aber das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen, sind wir tatsächlich am Ende von 2014, als unsere erste Platte kam. Und da sind wir, glaube ich, nach Finnland geflogen für zwei Shows. Und das war unglaublich, so dass ich meinen Eltern sagen konnte, so ja, ey, wir steigen jetzt in ein Flugzeug und ich habe meine Gitarre dabei. Und da sind dann auch echt Leute, die darauf warten, da mache ich Musik so. Ne? Und das war in dem Moment, muss ich sagen, schon so viel wert wie so AC/DC-Träume als Zehnjähriger. Das war schon so. Aber dann hat sich das so, das ist ja auf so einem Niveau geblieben. Das ist ja nicht so, ich bin ja nie in die Stadien gekommen und das ist auch okay. Und natürlich ist das total krass, wenn man irgendwie Wacken spielt und da sind halt, wie du sagst, da stehen dann irgendwie 10.000 Nasen rum oder so oder andere große Festivals und auch teilweise Festivals im Ausland und da sind mega viele Leute in Frankreich oder sonst was. Das ist schon total krass. Aber die Art und Weise, das ist ganz anders und das ist ja immer so im Leben, als man sich das mal vorgestellt hat. Aber ich glaube, in meinem persönlichen Fall hat das auch ganz viel damit zu tun, dass das alles viel, viel, viel später passiert ist, als man es sich eigentlich ausgemalt hat. Weil man dachte ja so, ja, ich bin jetzt 10 und dann gehe ich noch ein paar Jahre zur Schule und dann, wenn ich Haare unterm Arm habe, dann werde ich wahrscheinlich auch Rockstar sein, so in etwa.
Ja, so, verstehe.
Also war es zumindest bei mir.
Ja, was mich wo ich auch gerade dran denken musste, da du ja auch ein Frontmann bist und dir vielleicht, das war doch sicherlich auch Teil deines Rockstar-Traums, oder ein Frontmann zu sein?
Und auch da die ehrliche Antwort, uneingeschränkt und absolut keine Option, irgendwas anderes.
Okay, ja, weil das ist vielleicht auch nochmal interessant, denn für mich war es so, mein Musikertraum war in Anführungszeichen ja auch, in Anführungszeichen nur Gitarrist zu sein, so, ja. Ich hatte ja überhaupt noch nie Frontmann-Ambitionen. Das kann natürlich auch sein, dass das auch ein bisschen diese Vision so ein bisschen verändert, weil du ja als Frontmann auch einfach der kommunikative Dreh- und Angelpunkt sozusagen bist, was die Interaktion mit dem potenziellen Publikum angeht, irgendwie. Ja, während das in meinem Traum gar nicht so. Das war gar nicht, dafür hatte ich gar kein Bewusstsein in meinem Traum, ja, diese Publikumsinteraktion oder sowas. Aber wenn man unbedingt auch Frontmann sein will, ist das ja sicherlich auch ein Teil, der diesen Traum mitprägt. Und vielleicht sind auch deswegen unsere Musikerträume ein bisschen unterscheiden sich vielleicht auch deswegen einfach ein bisschen.
Zumindest die aus jungen Jahren, weil
ja.
Du sagst da eine wichtige Sache. Ich habe eigentlich immer nie, also ich kann mich nicht erinnern, darüber nachgedacht zu haben, wie ich irgendwie, also zumindest als Kind, wie ich irgendwo mit einer Gitarre rumstehe und ein richtig geiles Solo spiele. Ich hatte mich nie dafür interessiert, gut auf einem Instrument zu werden oder irgendwie sowas, sondern es ging immer nur um die Interaktion mit den Menschen, mit den Leuten. Deswegen halt auch so, ey, ich werde Pastor oder sonst was, so Bürgermeister. Nee, Bürgermeister wollte ich nicht werden, aber du weißt, was ich meine,
ja,
man irgendwie die Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen. Und das ist dann alles irgendwie anders geworden, weil, wie gesagt, dann passierten ganz, ganz, ganz viele Jahre gar nichts. Erst Punkrock und man will auch irgendwie nicht, oder man hat so ganz andere Maßeinheiten, wo man sagt so, ey, ich möchte nur für die Kumpels das machen, weil die das kapieren, was ich mache. Und dann macht man ganz viel Musik, die keiner hören will. Und so weiter und so fort. Und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann hast du auf deine alten Tage doch nochmal das Glück, dass du irgendwie in der Konstellation, die du vorher nicht gehabt hast, eine Band gründest, wie du das auch dann mit W-Farm zum Beispiel hattest, die in der Konstellation von Individuen was richtig Geiles macht und auch was Einzigartiges macht zum gewissen Grad.
Mhm.
Und das kommt dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch einfach total gut an. Und dann ist das natürlich alles voll aufregend und krass. Aber du hattest diese Fantasien, diese Utopien nicht, wie ich sie als Kind hatte, aber es war am Ende des Tages dann doch irgendwie alle. Ich glaube, um es vielleicht auch so ein bisschen zu entzerren, der ganz, ganz große Unterschied und was gemacht hat, dass aus den Hey, Michael Jackson, AC/DC-Träumen auf der Bühne stehen und Weltstar sein und zu Ich bin Berufsmusiker und kann gerade so davon leben, das, was den Zahn der Romantik gezogen hat, und das hat, wenn ich das so ausdrücke, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht dankbar bin, demütig bin und das mir auch Freude macht, ist, dass man alles, und das kann ich wirklich behaupten, alles alleine auf die Beine stellen musste. Ausnahmslos. kein, es war nicht so, dass zu irgendeinem Zeitpunkt ein Manager kam und sagen, hey, der Junge hat Talent und guck mal, wie hübsch der ist. Und der, dem schreibe ich jetzt mal einen Hit auf dem Latz so. Und dann schicke ich den mit anderen Popstars auf Tour und stecke da 1 Million oder 2 Millionen Dollar rein, damit der irgendwo überall auf MTV ist und dann wird der schon Popstar, ob die Leute das wollen oder nicht. So war es ja überhaupt nicht. So hatte man gedacht, dass das wird. Man hat ja auch gedacht, die Leute werden durch Zufall Rudi Völler oder Michael Schumacher oder Michael Jackson. Aber so ist das ja in keinster Weise, sondern viel, klar, also es steckt halt unfassbar viel Arbeit dahinter. Und man munkelt, auch Michael Jackson hatte den einen oder anderen Bummer in seiner Karriere mit dem prügelnden Vater. So, was ich meine ist,
ja.
Das, ich glaube, das wird mir jetzt, wenn ich darüber rede, auch gerade irgendwie so ein bisschen klar. Ich glaube, das, was den Kindheitstraum von der Realität unterscheidet, ist, dass man merkt, Alter, das war arsch viel Arbeit. Und let's face it, Kinder, Arbeit ist scheiße. Lohnarbeit ist ganz besonders scheiße, aber Arbeit ist immer scheiße. Mühe und irgendwie Energie in was reinzustecken ist natürlich mega cool und ich bin da auch stolz drauf, aber Arbeit nervt. Das ist einfach so. Und man kann stolz drauf sein, weil man das Endergebnis, das Endziel erreicht hat. Aber kennst du das, wenn du für etwas so hart arbeitest, Simon, dass du dir, während du das machst, denkst, wenn ich damit fertig bin, Alter, dann fliegen hier so dermaßen die Sektkorken und ich fliege erstmal nach Hawaii und dann mache ich die größte Party, die Welt je gesehen hast. Aber wenn es dann fertig ist, dann hast du eine gewisse Genugtuung, aber diese Genugtuung wird fast in den Schatten gestellt von dem Gefühl, ich möchte mich eigentlich nur ins Bett legen und mir die Decke über den Kopf ziehen, nicht weil ich traurig bin, sondern weil ich fertig bin. Und so fühle ich mich nach jedem Konzert, nach jedem Release, nach jedem Albumzirkel, Songschreiben, nach jeder Tour, nach jedem VÖ-Tag, wo dann wirklich klar ist, irgendwie, ob die Platte auch gut ankommt und hast du nicht gesehen. So, das ist das Gefühl, was immer da ist. Ich habe da auch lange mal mit Ernie von Krachmucker drüber gesprochen, der hat da ein ähnliches Gefühl so manchmal. Und ich glaube, das ist auch normal. Ich bin einfach nicht der Typ, der, wenn er richtig hart gearbeitet hat, hinterher dann ein riesiges Fest ausbricht, sondern ich bin dann auch erstmal fertig mit der Welt.
Ja, würde ich sagen, geht mir ziemlich ähnlich. Ich bin ja eh nicht dafür bekannt, die große Partykanone zu sein.
Der eine sagt so, der andere so.
Ja, den anderen will ich erstmal kennenlernen.
Aber das kennst du bestimmt auch. Du arbeitest ja auch viel. Gerade als Selfmade Man und eigenes Label und eigene Band und Band komplett ohne Label beziehungsweise absolut selbstständig. So. Du steckst ja auch so viel Zeit und Arbeit rein.
Wenn es so zeitfressend ist, dass man quasi fulltime jeden Tag am Drücker ist, klar, dann bleibt am Ende meistens nur noch Erschöpfung. So, ja, und man ja, streckt dann alle Viere von sich weg so und will eigentlich nur noch chillen und entspannen. Und manchmal nagt es natürlich auch so ein bisschen an dem Euphoriefaktor, aber ich muss dazu sagen, bisher habe ich das Gefühl, dass ich da immer noch eine gute Balance habe, weil ich bin dann schon auch stoked irgendwie so, ja, auch wenn ich erschöpft bin, so, ich habe dann schon auch oft Momente, wo ich denke so, Alter, was für ein langer Tag, was für ein Haufen Scheißarbeit irgendwie so und dann läuft es einigermaßen okay so und dann ist es einfach so, du kannst dann auch entspannen. Man kann dann auch entspannen, wenn es irgendwie gut läuft, wenn es zum Beispiel mal was nicht so gut läuft, so, ja, und ich sag mal, gerade mit dem Label ist es auch so, du hast halt manchmal so Sachen, das sind absolute Selbstläufer und das weißt du auch von vornherein. Und dann andere Sachen, die dir total viel am Herzen liegen und die du irgendwie raushauen willst und von der du willst, dass es mehr Leute hören, so. Aber die Response ist nicht unbedingt genau wie deine, ja. Die Leute hören das vielleicht nicht mit der gleichen Begeisterung wie man selbst oder so. Und dann ist das halt so ein, ja, eine Veröffentlichung, die so ein bisschen, ja, sich ein bisschen langsamer absetzt irgendwie so, dann, klar, dann ist man auch so ein bisschen, dann ist man nur erschöpft vielleicht nach einem langen Tag so. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, kriege ich das ganz okay hin, dann erschöpft und trotzdem ziemlich zufrieden zu sein, so. Das kann ich definitiv sagen.
Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin dann auch zufrieden, aber ich bin dann auch fertig. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, so in Kurzform, ist einfach nur, dass man, wenn man die großen Rockstar-Träume als Kind hat, unterschätzt, wie schwer es überhaupt ist, von der Musik zu leben. A.
Ja.
Und B. was das denn in der Realität bedeutet, dass das eben nicht hier Party und gib ihm um im Helikopter auf der Bühne landen und dann vor 80.000 Leuten spielen, sondern das passiert mal, aber sehr, sehr, sehr selten. Und dann kommt ganz lange gar nichts und dann kommen so Leute wie du und ich, die dann irgendwie so existieren und ne, ich ganz ehrlich, ich bin auch stolz darauf, wenn ich alte Freunde treffe, die ich lange nicht gesehen habe oder 10 Jahre nicht gesehen habe. Hanno, was machst du so? Ja, ich sag, ich mach Musik. Ja, und beruflich, nee, das ist mein Beruf, so, ich mach Musik. Das sage ich schon mit Stolz. Nicht, ich schneide damit nicht auf, ich gebe damit nicht an, sondern aber ich bin dann schon stolz darauf. Das merke ich schon. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, würde ich jetzt in eine Zeitmaschine steigen und ich würde zurückfliegen zu mir als Kind oder als Teenager. Ich glaube, mein Ich als Kind oder Teenager würde mir meinem jetzigen Ich die Hand schütteln und sagen, Alter, hast du alles richtig gemacht. Geile Nummer. Und das finde ich irgendwie gut. Und das kann man natürlich nicht mit Geld aufwiegen.
Nee, auf keinen Fall. Das ist sogar sehr schön, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich kann es so ein bisschen auch für mich sagen. So, ich bin, der Weg war lang und steinig irgendwie so, aber ich bin trotzdem auch sehr zufrieden mit dem, was ich so gemacht habe und wie ich damit so vorangekommen bin in meinem Leben so. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen wollen.
Siehst du wohl, Mann.
Ja.
Ich habe gestern, um das vielleicht auch mal jetzt langsam die Kurve gegen Ende zu kriegen. Es gibt auch Leute, die haben das Gefühl, da habe ich einfach die haben verdient, Riesenweltstars zu werden. Und so bin ich einfach. So einer bin ich auch nicht. Also das sage ich auch mit allem Respekt vor mir und vor anderen. So, das ist auch okay. Ich bin kein Freddie Mercury. Das habe ich gestern gesehen. Da habe ich mir mal wieder Queen Live Aid, ich glaube 86 oder so, ist das angeguckt. Kennst du das Konzert?
Mhm.
Das ist eins der besten Konzerte aller Zeiten. Und wie er da Radio Gaga singt und Alter, wie er tanzt, dieser sexy Mann. Es ist unglaublich mit seinen riesigen Zähnen und dieses unglaubliche Selbstbewusstsein. Jede Pore aus seinem Körper spricht, ich bin für dieses Ding geboren. Aber die Wahrheit ist, ich war auch schon in meinem Leben, hatte ich auch schon andere Jobs und die ich mir nicht und habe mein Leben nicht mit Gitarre spielen oder so finanziert oder mit Songs schreiben. Und war deswegen per se nicht auch unglücklich, nicht unbedingt unglücklich oder so. Aber es gibt halt auch so einfach Leute, die sind dafür geboren. Da ist das so ganz, ganz klar. Und bei mir kann ich sagen, ich bin froh, dass ich letztendlich ernst gemacht habe und dass ich mir selber treu geblieben bin und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Aber es gibt dann halt auch eben so Momente, wo man sich ein Queen-Konzert anguckt und einfach merkt, so alter Freddie Mercury, du bist es einfach. Und ja. Es hat mich eine tiefe, tiefe Traurigkeit überkam. Mich nicht, weil ich selber kein Rockstar geworden bin, sondern weil es wirklich diese Momente gibt, wo man sagt so, Alter, was ein Verlust. Und das habe ich wirklich selten mit Musikern, dass ich denke, was ein verdammter Verlust. Aber das habe ich mir gestern so gedacht. Gibt es Leute, wo du denkst, Alter, vielleicht auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich so viel über die Foo Fighters gehatet habe in den letzten 2 Folgen.
Ja.
Ich habe damit nichts zu tun, Leute. Und da kam so, weißt du, so, ich bin kein Foo Fighters Fan, aber das ist natürlich auch total tragisch, dass so ein, auch so ein, und Taylor Hawkins, dem siehst du, finde ich, auch an, der wollte auch vielleicht nie oder musste nicht unbedingt Rockstar werden, aber der war einfach extremst talentierter Musiker, Schlagzeuger und der hat einfach Glück gehabt, weil er immer einfach gut war und besser als andere und Glück gehabt, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war wahrscheinlich und der hat das total verdient und deswegen ist das natürlich auch total schade, wenn solche Leute sterben. Dann wiederum war er 50, Leute sterben, das passiert, aber dann hatte ich halt das Erlebnis gestern mit Live Aid 86 und Queen und dachte so, das ist echt schade.
Weißt du, ich denke bei solchen Fällen manchmal, wenn der, zum Beispiel Taylor Hawkins, wenn der sein Leben, seinen Lifestyle richtig gerne geführt hat, ja, mit Foo Fighters auf Tour zu gehen, etc. Es ist vielleicht besser, als nach einer langen Krebskrankheit zu sterben im Krankenbett, so, ja.
Was ist denn nicht besser, als nach einer langen Krebskrankheit im Krankenbett zu sterben?
Keine Ahnung, dabei auch noch einen Arm amputiert zu kriegen.
Ja. Stimmt, da hast du natürlich recht.
Ja, nee, aber ich will sagen, so tragisch das alles ist, der hat irgendwie eine Show gespielt und ist in seinem Hotelbett hoffentlich halbwegs okay eingepennt. So, ist wahrscheinlich
eingepennt, auf jeden Fall, kann man wohl von ausgehen.
Davon kann man wohl ausgehen, ja. Was soll ich dazu sagen?
Du brauchst da gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht gibt es so ein, zwei Musiker, wo du dir wünschst, sie wären nicht tot, weil du wirklich daran glaubst, dass sie noch Großes vollbracht hätten.
Hm, schwierig. Wer mich getroffen hat, war Prince. Das war so ein Punkt.
Och, Digga, Alter, ohne Scheiß. Ich bin wirklich großer Prince-Fan und das fand ich auch total tragisch, weil ich glaube, der wäre in Würde sehr, sehr alt geworden und hätte noch unglaubliche Musik gemacht.
Ja, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich mal ein Video von ihm gesehen. Ich kann es leider nicht mehr finden. Man denkt da manchmal gar nicht drüber nach, ja, weil Prince sieht man ja auch als Frontmann und nicht so unbedingt als Gitarrist. Und dann hat er auf einmal mitten im Song irgendwie angefangen, übelst irgend so ein Solo zu shredden, was einfach so krass war und auch wirklich extrem anspruchsvoll. Ja, keine Ahnung, war einfach ein krasses Talent. Und manche von diesen krassen Talenten, die der hatte, hat man irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Man hätte jetzt von Prince, wenn man über Prince nachdenkt, denkt man nicht darüber nach, dass der irgendwie krass abschreddern könnte auf der Gitarre, sondern eher...
Denke ich nur drüber nach, Alter. Der war bekannt für seine unglaublichen, ultralangen Gitarrensolos.
Ja, keine Ahnung. Für mich, wenn ich über Prince nachdenke, ich sehe ihn mehr, für mich persönlich, ich sehe ihn mehr als Sänger und als Frontmann tatsächlich und denke nicht so sehr darüber nach, welche technischen Skills der an der Gitarre hat. Muss ich einfach so sagen.
Großer Songwriter. Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Wer hat's geschrieben?
Natürlich Prince.
Der Prince.
Es gibt auch eine geile Live-Version übrigens, wo er den singt, ja, ja. Wo er den Song singt. Auch sehr fett.
Mir geht es noch bei einer anderen Person so, der mir immer wieder in den Sinn kommt, das ist eine Person namens Johann Hölzel. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht als Falco. Ich bin großer Falco-Fan und ich glaube, Falco hätte noch ein paar richtig, richtig miese Dinger gebracht. Also ich glaube, da wäre noch richtig was gegangen. Ich fand den auch charakterlich immer geil.
Ja, interessant. So ein dunkler Typ halt, ne?
Mega, eine unglaubliche tiefe Traurigkeit in sich, so gepaart mit so einer Wiener Arroganz. Also das war auch so... Das war, der Typ ist Popstar. So, das ist wie Prince. Das ist wie Michael Jackson. Das ist wie Freddie Mercury. Das ist einfach so. Es gibt diese Leute. Und ich bin keiner davon. Und das habe ich mir als Kind vielleicht anders gewünscht. Aber ganz ehrlich, das ist heute auch okay. Und ich gehe sogar noch weiter. Das ist auch gut so. Abschließend wollte ich dich noch eine Sache fragen. Simon, was hältst du von Musikern, die auf die Bühne gehen und total lässig auf die Bühne latschen und einfach noch ihren beschissenen Backstage-Laminated-Pass um den Hals oder hinten am Schlüsselbund dran flattern haben?
Hals finde ich ganz schlimm. Schlüsselbund vielleicht akzeptabel, aber ja, keine Ahnung. Habe ich keine richtig krasse Meinung zu, muss ich gestehen.
Habe ich gestern drüber nachgedacht und ich kann es nicht fassen. Weil ich bin mir sicher, 9 von 10 Musikern, die auf der Bühne ihren Laminated Backstage Pass auf der Bühne haben, denen reicht das Gefühl nicht, dass sie auf der Bühne stehen und alle anderen davor. Sie sollen nochmal ganz klar sagen, ich bin hier der Chef. Widerlich. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Leute, keine Backstage Pässe auf der Bühne.
Gut, dass du es gesagt hast, Hanno.
Gut, dass du es dir angehört hast, war mir echt wichtig. hat Spaß gemacht heute, wir haben viel gelacht, hat richtig Bock gemacht. Wahrscheinlich, weil ich hier bei Basi in der Bude sitze. Ne? Ansonsten steige ich jetzt in den nächsten Tagen schon wieder in ein Flugzeug und fliege zurück nach Florida und freue mich ein bisschen Auszeit nach einer anstrengenden Plattenproduktion und Stress. Und dann geht's hoffentlich los. Ich freue mich, wenn Leute Freude an der Platte haben. Ich freue mich darüber, wenn wir uns wieder privat hoffentlich auch bald in die Arme schließen können. Es steht nämlich ein Besuch in Portland an.
Das möchte ich wohl meinen, ja.
Auf jeden Fall. Alles klar. Ey, vielleicht machen wir eine geile Folge. Das wär's doch mal. Aus Portland, Alter. Direkt zusammen.
Das wäre auf jeden Fall der Knüller.
Simon, schön war's. Haust du rein.
Jo, lass dir gut gehen, Hanno.
Ich gebe mir Mühe. Tschüss.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.